Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist die liebe Nette von Second Soul Factory zu Gast. Ihr Label steht wie kein anderes für nachhaltige und ressourcenschonende Produktion von Projekttaschen, Maschenmarkierern und anderen schönen Dingen. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Aufnahme, was ihr sicher hören werdet. Neben unseren aktuellen Projekten schnacken wir auch über nachhaltiges Handwerken, unsere Reisepläne und Nettes liebste Näh- und Strickhacks. Viel Spaß beim Zuhören! Zu Beginn eine kurze Hausmeisterei. Ich darf die Gewinnerin aus dem letzten Podcast bekannt geben, das ist die liebe Jessica. Unter Instagram findet ihr unter sie Jessie Strickt. Strickt, so ganz sächsisch geschrieben, würde ich sagen. Genau, und das zweite ist, ich hatte euch ja angekündigt, dass ich mich für die Psychotherapeutenkammer hier in Niedersachsen zur Wahl stelle. Ich bin gewählt worden in die Kammerversammlung. Das heißt, ich muss gucken, wo mache ich Abstriche, weil hier neue Aufgaben auf mich zukommen werden. Und das wird den Podcast betreffen. Da bin ich ehrlich, nach der ersten Kammerversammlung Ende April weiß ich mehr. Das heißt, ihr könnt euch aber schon mal darauf einstellen, dass jetzt im April keine Podcast-Episode auf den Markt kommt und dass ihr von mir im Mai hören werdet, wie es hier weitergeht und wie ich Podcast und Kammerversammlung unter einen Hut bringe. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jeanette.
Hallo Claudia. Du darfst auch gerne Nette sagen.
Sehr gerne, nehme ich gerne an. Ich werde ungern Claudi genannt, also ich würde mich freuen, wenn du hätte Claudia sagst. Ich verbinde damit sehr schlechte Erinnerungen mit diesem Spitznamen, Hi. Aber ich sage gerne Nette. Also hallo Nette. Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ich habe dich angeschrieben, als du einen Instagram-Post gepostet hast, als du genäht hast und geschrieben hast, du hörst gerade meinen Podcast parallel. Und es war irgendwie so schön und also ich hatte dich eh schon auf dem Schirm und dachte, ja, muss ich auch irgendwann mal anschreiben. Also wie es so ist mit der langen To-Do-Liste derjenigen, die man mal anschreiben müsste und der Motivation es zu tun. Aber dieser Post hat mich total motiviert und es hat sich gelohnt. Sie hat nämlich gleich Ja gesagt.
Das war auch nicht das erste Mal. Ich habe wirklich alle Folgen eigentlich immer schön beim Nähen gehört, die du so produziert hast.
Das freut mich sehr.
Also. Das ist immer eine gute Motivation, wenn man mal gerade einen Moment hat, wo man einen kleinen Schub braucht.
Das ist schön, das freut mich. So ist es ja eigentlich auch gedacht, dass man irgendwie bei etwas, wo man sagt, das wäre jetzt schön, ein bisschen nette Begleitung zu haben, den zu hören. Ja? Ich höre ja auch gern Podcasts beim Bügeln und beim Saugen bei so Dingen, die ich eben nicht so gerne im Alltag mache. Und genau, nähen mache ich auch ganz gerne, aber da höre ich auch Podcasts parallel, um mich so ein bisschen inspirieren zu lassen, parallel zu dem, was ich tue. Genau, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht magst du dich mit 2, 3 Worten vorstellen. Auf dem Blog gibt es auch 2 wunderschöne Fotos von dir, wird es geben. Und einen Steckbrief. Aber ja, genau, für alle, die jetzt zuhören, wer ist denn die Nette?
Genau, ich bin die Nette. Ich sage auch immer von der Second Soul Factory. Das ist mein kleines, nachhaltiges Label, wo man aus alten Stoffresten, alter Kleidung, Strickprojektbeutel und Taschen bekommt, die im Patchwork-Stil dann zusammengenäht werden, weil ich halt wirklich versuche, absolut keinen Rest bei meinen Nähprodukten anfallen zu lassen. Und so entstehen halt auch wirklich Unikate und in allen möglichen Farbvarianten, die ich halt so an Stoffspenden dann wirklich da habe und davon lasse ich mich immer inspirieren. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein bisschen regional gefärbte Wolle von mir. Das ist Ruljan. Tatsächlich, manche kennen die vielleicht von Frieda vom Wollkanal. Da habe ich mir ein bisschen was geschnappt und mit GOTS-zertifizierten Farben gefärbt. Also das Stichwort ist bei mir wirklich komplett so nachhaltig wie möglich eben alles, was es bei mir gibt, zu produzieren.
Über Second Soul Factory soll es ja heute so ein bisschen in unserem Monatsthema gehen, dass du uns ein bisschen mehr von deiner kleinen Firma erzählst. Und dein Projekt und also genau, und den Gedanken dahinter. Aber wir starten ganz in gewohnter Manier mit den aktuellen Projekten und ich glaube, du hast ein bisschen was auf den Nadeln.
Immer.
Kleines bisschen.
Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Total gerne. Der Gast fängt an, wie immer.
Okay, also ich habe immer in meinem kleinen Projektbeutel tatsächlich was mit, was ich mitnehmen kann. Und das sind aktuell die DRK Everyday Socks von Andrea Mori bzw. Drea Renee Nitz, heißt sie, glaube ich, auch war in Social Media. Und das sind für mich so meine Stino-Socken, mehr oder weniger. Sie sind zwar zwei rechts, zwei links gestrickt. Und da bin ich jetzt tatsächlich schon an der zweiten Socke. Ich war nämlich am Samstag im Strickkino. Da hatte ich die dabei und habe ich einiges gestrickt. Und dann noch schnell.
Hier in Hamburg im Strickkino oder
Hier in Münster tatsächlich.
in Münster gab es auch Strickkino,
Genau,
ne?
ich
Ah ja,
glaube, hier fängt
schön.
das jetzt auch an, dass es das regelmäßig zu geben scheint.
Ah, wie cool. Ich denke, in Göttingen müssen die es auch mal machen, aber ja, wahrscheinlich muss man selber
War
los,
eine
das
Erfahrung,
anregen.
aber also ich finde es auch gemütlich, dann zu Hause zu stehen, muss ich sagen.
Okay,
Ich bin
gut.
eher so auf dem introvertierten Spektrum unterwegs. Aber es war an sich eine coole Erfahrung. Und da habe ich tatsächlich richtig viel geschafft. Und da brauche ich jetzt wirklich nur noch, ja, im Grunde 10 cm stricken, dann sind die auch fertig. Von der Passform sind die echt super. Die kann ich echt allen nur empfehlen, wenn man eine Socke sucht, die gut sitzt. Das ist jetzt, glaube ich, auch mein viertes oder fünftes Paar davon. Genau.
Okay, also verliebt ins Muster quasi.
Ja, es ist halt zwar rechts, zwar links, ne? Es ist halt schnell gemacht. Und ich hatte vorher meine ersten Socken immer mit so einem klassischen Käppchen, einer Käppchenferse gestrickt. Da gibt es ja ganz, ganz viele andere, aber am Anfang habe ich halt nur solche gestrickt. Und die saßen halt nie. Die sind halt irgendwann immer von der Ferse runtergerutscht. Und das ist halt bei denen nicht so. Deswegen liebe ich die sehr. Und strick sie so
Sehr
gerne.
schön.
Genau. Dann habe ich ein Reste- bzw. Stash-Abbau-Projekt. Und zwar stricke ich den Halftone-Pullover von Indigo Knits. Das ist eine Raglan-Konstruktion. Und dabei überlege ich mir dann im Grunde so unterwegs, wie ich das Muster stricken will. Ich meine, du kannst es jetzt ein Stück weit sehen, aber
Ich kann lunchen, die anderen
die
müssen sich's
Zuhörer
vorstellen.
nicht.
Ja.
Also es wird so ein bisschen, ja, so ein bisschen im Ethno-Stil von den Farben her und da kann ich halt wirklich
Ja.
alles Mögliche drin verwursteln. Und ich bin jetzt,
Und überlegst du dir das Muster selber oder ist das
genau,
vorgegeben,
das
indem
überlege ich
es
mir
vorgegeben?
selber. Ich habe,
Ah, nee, es überlegst du selber. Es ist nur die Grundkonstruktion quasi.
genau, ich habe das schon mal gemacht mit einem anderen Pullover und es hat mir so gut gefallen und es macht einfach total viel Spaß. Ist dann wirklich manchmal schwer, dann aufzuhören, wenn man sich dabei das Muster überlegt. Ich bin jetzt soweit mit den Zunahmen fast fertig. Ich glaube, noch zwei rein und dann fängt eigentlich der ganz spaßige Teil an, an dem man dann auch ein bisschen komplexere Muster machen kann, weil man nicht immer an die Raglan-Zunahmen irgendwie denken muss, die dazwischen noch kommen. Und der wird tatsächlich für meine Frau, weil sie fand meinen so schön und wollte auch unbedingt einen haben.
Ah ja, wie cool. Ja, da sind es ja dann, wenn die Partner dann lunchern und sagen, hier,
Ja.
Ja. Aber das mag ich. Ich mag das total. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag es total gerne, für meinen Mann was zu stricken und bin dann ganz stolz, wenn er es dann trägt. Und dann, er ist auch ganz stolz und sagt, das hat meine Frau für mich gemacht. Und dann, ja.
Genau so ist es bei mir auch und ich freue mich auch sehr, dass
Ja,
sie, wie
schön.
man da so schön sagt, sehr knitworthy ist. Und da macht es
Ja.
einfach auch noch mehr Spaß. Und ich
Ja.
meine, früher oder später kommt man ja sowieso an den Punkt, dass man für sich selber auch schon genug gestrickt und genäht hat. Und dann freue ich mich umso mehr,
Absolut.
wenn ich noch weiter mit meinen Hobbys machen kann und noch andere Menschen damit glücklich machen kann.
Absolut, absolut.
Genau. Und dann habe ich noch ein Resteprojekt für mich. Und zwar ist es der Baseline Cardigan von Susanne Sommer. Ich glaube, sie ist auch bekannt als Sosu Knits.
Ja, so nütze sagt mir was, ja.
Und da verstricke ich meine privaten Rulyan-Reste und Letlopi-Wolle, die halt wirklich perfekt zusammenpasst. Und das Ganze werde ich dann so ein bisschen in Streifen machen. Die Konstruktion ist kraus rechts und wird nicht horizontal in Streifen, sondern vertikal in Streifen gemacht. Also auch wirklich
Ach, wie cool.
andersrum gestrickt, sozusagen. Also das kannte ich vorher jetzt auch noch nicht. Das ist quasi das Vorderteil.
Ja, also du strickst quasi von links nach rechts oder von rechts nach links,
Genau,
quasi, statt von oben nach unten
richtig,
oder unten nach
genau.
oben.
So kann man es
Ja,
sich besser
cool, ja.
vorstellen, danke.
Ja.
Und ich finde die Konstruktion so cool und dadurch kann man halt Streifen
Ja.
machen, aber es ist halt nicht dieses klassische Streifenmuster von oben nach unten
Ja.
geringelt.
Ja, ja.
Genau, ich bin sehr gespannt, wie der wird. Mit einem hohen Kragen, was ich auch noch nie gemacht habe. Genau. Und also ich habe generell, wir können jetzt nur 1,5 Stunden, glaube ich, über meine aktuellen Projekte sprechen, wenn wir wollten. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe noch eine kurze Korthose letztes Jahr angefangen. Meine erste Reißverschlusshose, die ich genäht habe.
Oh ja, eine richtige Hose haben wir mal dazu gesagt. Oder eine echte Hose. Ich weiß gar nicht mehr, doch eine echte Hose haben wir gesagt. Weil die einen Reißverschluss hat.
Ich kann verstehen, dass du das so nennst.
Ja.
Ich meine, das ist
Das ist auch
halt,
deutlich aufwendiger zu
ja,
nähen.
und ich habe dann auch irgendwie die Konstruktion, wenn ich das selber mir überlegen müsste, hätte ich, glaube ich, ganz schön viele Knoten im Kopf, wenn ich darüber nachdenken müsste, wie ich das jetzt machen soll.
Ja. Einmal gibt es ja Leute, die nur Konstruktion lernen. Also das ist ein ganzer Beruf, ne?
Ja. Ja,
Schnittkonstruktion.
nicht umsonst. Also es ist schon Wahnsinn.
Ja.
Die habe ich auch mit der Hilfe von einer Freundin. Liebe Grüße gehen raus an Kati.
Hallo Kati.
Sie ist gelernte Schneiderin und hat mir dann wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie man das jetzt macht und auch ein paar Tricks und Kniffe, wie man bestimmte Nähte besonders sauber hinbekommt. Und das sind halt so Sachen, die lernt man halt nicht, wenn man sich nach einem Schnitt einfach orientiert. Jedenfalls war die Hose nicht mehr passend und ich musste ein paar Falten noch reinnehmen. Jetzt muss ich eigentlich wirklich nur noch den Bund wieder auf drauf nähen und dann wäre die Hose fertig. Aber manchmal kriege ich einfach, wenn dann nur so ein Arbeitsschritt fehlt, das dauert dann manchmal einfach ein bisschen.
Absolut. Absolut. Ich habe hier auch neben mir, das siehst du nie und ich zeig's dir auch nie. Ich sage immer, das ist die Tüte des Grauens. Da sind quasi nur Reparatursachen drin.
Ja, die kenne ich.
Und der Stapel ist schon wieder. Ich baue, wenn, manchmal raffelt es mich, dann baue ich den so ein bisschen ab, aber im Moment wächst er wieder, statt dass er
Ich habe
schrumpft.
dann immer so Anflüge und sage mir, ja, also jetzt fange ich nichts Neues an, bevor ich erstmal diesen Stapel fertig mache. Das funktioniert dann für 2, 3 Teile und dann
Genau.
irgendwie nicht mehr.
Und da muss man sich doch belohnen, dass man das geschafft hat.
Genau. Ja, und dann fängt man so Dinge an wie spontan einen Patchwork-Vorhang zu nähen.
Okay.
Aus meinen privaten Stoffresten sozusagen, weil meine Frau total gerne diese Buntglasfenster hätte. Aber wir wohnen halt in der Mietswohnung und da kann man natürlich nicht einfach so Buntglas einbauen, sag ich mal. Und deswegen habe ich angefangen, Patchwork-Vorhang zu nähen. Und da habe ich jetzt, glaube ich, die Hälfte von einem erst fertig. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen länger dauern, bis er fertig ist. Und
So ein Buntglasstil dann quasi.
ja, also es wird schon in Quadraten und Rechtecken bleiben. Hier und da wird mal ein Schwung reingenäht und eine Rundung, aber es wird jetzt nicht ein Kunstwerk, sag ich mal, was sehr detailreich ist oder so. Ich glaube, das traue ich mir dann doch nicht zu. Genau. Ja, und halt so Dinge wie, ich habe ein altes Viskosekleid, was viel zu kurz ist und noch ein Viskose-T-Shirt. Und daraus möchte ich dann gerne ein Kleid wieder nähen, was mir passt. Also solche Sachen, die im Grunde auch auf so einer Art Reparaturstapel liegen, die mal
Ja,
bearbeitet
ja.
werden wollen. Genau.
Ich glaube, ganz unten in dieser Tüte des Grauens ist ein Pullover, mein erster gestrickter Pullover, den ich zu heiß gewaschen habe, wo ich immer denke, aus diesem Filzzeug will ich noch irgendwas machen, um mich zu erinnern. Also ich hatte irgendwie gedacht, als Fäustlinge oder irgend sowas.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Ja, das ist eine gute Idee, bestimmt. Also, ich glaube, ich habe diesen Pullover verhundepiepelt. Das ist bestimmt schon 3 Jahre her. Ich habe ja inzwischen schon 2 neue daraus davon gestrickt.
Ja, gut. Irgendwann kommt der Tag, an dem die Motivation da ist.
Dann wird daraus was gemacht,
Dann
genau.
bist du ganz
Ja.
froh, dass du die noch hast, die Materialien, das wieder.
Bestimmt. Bestimmt. Und manchmal passiert es, dass ich dann was ganz anderes draus mache, weil ich denke, das brauche ich jetzt.
Auch gut. Hauptsache, es wird noch
Ja.
genutzt.
Ja, ich habe zum Beispiel hier noch in meinem Schrank liegen schon auch vor Ewigkeiten gekauft, so beschichtete Baumwolle, weil ich immer die Stühle in der Küche damit beziehen wollte, weil, Naja, wir haben halt kleine Kinder und die kleckern halt gerne und diese Bezüge sehen fürchterlich aus. Und die liegen halt, wo sie liegen, unbenutzt. Und jetzt fängt mein kleiner Sohn einen Seepferdchenkurs an und dann habe ich gedacht, ach, wie cool wäre es so ein, das heißt Circleback, also da nimmt man beschichtete Baumwolle und auf der anderen Seite tut man Frotti rein und drumherum ein Gummi, damit man das so
Ja, das habe
zusammenziehen
ich auch
kann. Und
schon mal
dann kann quasi ein
gesehen.
Kind oder ein Erwachsener sich draufstellen nach dem Schwimmen, alles die Nasswäsche runterziehen, quasi sich anziehen. Muss nie auf den Fliesen stehen, weil das finde ich auch immer ein bisschen eklig im Schwimmbad. Und genau, und am Ende zieht man dann diese Tasche zusammen und dann ist das ganze nasse Zeug da drinnen.
Das ist super.
Und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, ich brauche dringend beschichtete Baumwolle. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch welche. Die war für was anderes gedacht. Naja.
Das Schöne ist ja, der Stoff oder Wolle oder so wird ja nicht schlecht. Und die Projekte, die man damit vorhat, kann man ja wirklich jederzeit anpassen an die Bedürfnisse, die man dann auch
Absolut.
Jahre später hat.
Auf einmal entdeckt.
Ja.
Auf einmal entdeckt. Genau. Ja. Stimmt, die muss ich noch in meine Planung reinnehmen, weil die soll es zum Geburtstag geben und ich bin gerade in den Geburtstagsvorbereitungen des Grauens, wie immer Ende März,
Ich
haben
hab's
bei
schon
uns alle
gehört.
Geburtstag. Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Meine Kinder, mein Vater, meine Mutter, meine Oma. Es ist einfach die Hölle.
Hast du denn schon angefangen oder musst du noch bei, also alles starten?
Nee, ich habe schon angefangen, da kommen wir zu meinen aktuellen Projekten. Das Geburtstagskleid fürs Kind ist nämlich schon fertig. Also fürs große Kind ist schon fertig.
Sehr gut.
Chaka,
One down.
genau, dann hat jetzt. Genau, und dann, also, vergessen habe ich noch eine gute Freundin, die hat jetzt am Donnerstag Geburtstag, die hört den Podcast nie, da kann ich erzählen. Aber die weiß auch schon, was sie kriegt. Die hat sich nämlich Handschuhe gewünscht, gestrickte. Die hatte von mir meine Handschuhe gesehen und hat gemeint, die hätte ich auch gern.
Wie es immer ist.
Ich sag so, klar, mache ich. So, und hatte auch, war auch guter Dinge, dass ich weit vor den Geburtstagen meiner Kinder damit fertig werde und dass es mich quasi nie behindert. Und irgendwie ist der erste Handschuh so viel zu klein geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich da zu doll angezogen habe oder so oder verkrampft gestrickt habe. Ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls habe ich den rechten Handschuh dann jetzt noch einmal gestrickt. Also völlig gerippelt und dann noch mal gestrickt.
Das ist
Weil
echt
sonst hätte sie
ärgerlich.
so einen kleinen Handschuh gehabt und so einen großen.
Das ist natürlich schade. Aber ich weiß, bei Socken ist es bei mir auch immer so. Die eine Socke ist immer ein Hauch anders als die erste. Also ich.
Ja, ich habe, wann habe ich hier, ich hatte Sockenwolle von Alte Künste und wollte erst ein bestimmtes Muster mit so Zacken. Das ist irgendwie nichts geworden, dann habe ich sie wieder geribbelt und dachte, ich mache das, was bei so gespeckelter Wolle, finde ich, bei Socken, wenn ich ein Muster reinstricken will, schöner sieht. Das ist so ein Überzug, Maschenüberzugsmuster, das habe ich mal bei, oder das hat mal, na, Thorsten von Do It and Knit
Hebemaschen?
online gestellt. So Hebe, nee, das sind keine Hebemaschen, sondern so überzogene Maschen sind
Ach
das.
so, was man auch bei den Tüchern von, ach, wie heißt der denn jetzt noch? Der so bunte, extravagante Tücher immer designt. Ich glaube, der macht
Westnitz.
das auch oft, oder?
Ah ja, also jedenfalls ergibt sich durch dieses Muster dann so, als ob die Socken so eine Kringelei noch hätten. Aber wir haben ist das quasi. Und ich habe das schon mal gestrickt und es ist voll gut gegangen. Und dann beim zweiten Mal, die eine Socke habe ich richtig Probleme über meine Ferse zu kriegen und die andere flutscht einfach drüber. Und ich denke mir so, was habe ich bitte anders gemacht? Ich weiß es nicht. Ich denke ja auch immer, dass man so seinen aktuellen Seelenzustand einstrickt. Also, wer weiß, war ich vielleicht irgendwo verkrampft und dann habe
Ja.
ich das da eingestrickt. Genau, und die beiden Geburtstagsgeschenke sind schon fertig. Und dann brauchte ich jetzt mal irgendwas so zum sinnlos, also sinnlos strickt man ja nie, aber irgendwas, wo ich
Mindless.
null, ja, mindless, das war's, genau, das war das Wort. Mindless und habe mit Wolle, ich habe letztens mein erstes Strickstück geribbelt, weil es ist viel zu klein geworden. Es war so ein Dreieckstuch, das konnte ich mir so einmal über die Schulter legen, aber nicht so umbinden. So, und dann habe ich jetzt gedacht, die Wolle ist eigentlich noch schön und die Farben sind auch sehr schön, das ribbel ich jetzt und habe es geribbelt und diese Wollknäule lagen hier noch rum und jetzt habe ich gedacht, jetzt verstricke ich das einfach in ein in einen Schal mit drei also mit diesen drei Abschnitten, dass diese Farben einfach nochmal schön sind. Ich hatte jetzt nicht mal Lust auf Streifenmuster oder so, sondern habe einfach gesagt, nee, das kommt jetzt einfach so nacheinander, die Farben, und fertig. Genau, und das stricke ich gerade noch. Aber ich habe total vergessen, also ich glaube, als Anfänger fand ich das gar nicht schlimm, aber jetzt mit 15er Nadeln ist es einfach
Das ist aber auch wirklich
anstrengend.
Wirklich groß.
Es ist richtig anstrengend.
Hab ich glaube, ich habe gar keine.
Also ich habe so richtig das Gefühl, wie mit so einem Baumstamm.
Das ist schon fast Sport.
Jetzt wirklich. Das Tuch, dieses Dreieckstuch wurde damals mit diesen Nadeln gestrickt quasi. Deswegen habe ich die da. Das war so ein Kit von Via Knitters. Wie hieß denn der Schal? Christkind-Schal, glaube ich, hieß der. Ich glaube, den gibt es auch noch wahrscheinlich. Und da hat man ja die Nadeln mit dazu bekommen, wenn man das anklickt, ne? Und aber ich bild mir ein, ich habe das damals nicht so anstrengend empfunden, als ich angefangen habe mit Stricken.
Ja, ich glaube, es ist auch immer eine Gewohnheitsfrage, ne? Was hat man vorher gestrickt? Also wenn ich zum Beispiel mit meinen 2,25er Nadeln beim Sockenstricken dann auch auf einmal auf eine 5er Nadel wechsle und das lange nicht gestrickt habe, dann fühlt sich das auch immer an wie ein gigantischer Unterschied.
Absolut, absolut. Also, ja. Also das ist gerade so ein bisschen wie Baumstammstricken, aber dafür geht es super schnell voran. Strickst drei Reihen und hast da irgendwie 10 cm gefühlt geschafft. Und das ist gerade das richtige Projekt. Und in meine Planung muss ich gleich noch dieses Circleback aufnehmen. Aber vielleicht erstmal zu deiner Planung.
Ich habe immer sehr viele Pläne. Nee, aber ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, meine Wollstoffreste tatsächlich auch mal ein bisschen anzugehen. Und zwar möchte ich mir gerne einen Mantel nähen. Ich muss mal gucken, wann ich das mache, weil jetzt ist ja nicht unbedingt der beste Zeitpunkt dafür, weil ich ihn dann sehr lange wahrscheinlich nicht tragen kann. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich jetzt anfange, ist er dann vielleicht im Herbst
fertig. Ist er dann pünktlich fertig?
und
muss man abgeben.
Genau. Ich habe noch so ein altes, also von Burda, glaube ich, einen Schnitt zu Hause, den ich dafür wahrscheinlich verwenden will. Und ich möchte gerne einfach so einen ganz oversized Mantel machen, ganz schlicht im Grunde. Ich habe mir noch nicht groß Gedanken dazu gemacht, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht ausreichend von einer Farbe Stoff habe. Deswegen dachte ich, mache ich den auch in so wirklich groben Patchwork, dass er eher so ein bisschen in Richtung Color Blocking aussehen wird. Das würde ich gerne machen. Und ich möchte schon richtig lange den Bindweed Cardigan von, ich muss mal gerade mir den Namen nochmal genau angucken, Xenia Nijon stricken, und zwar auch aus regionaler Wolle, entweder aus Ruhl oder es gibt ja auch Merle-Wolle, Frankenwolle und so weiter. Da muss ich mal schauen, was da am besten zu passt, und zwar in
Pommern
Schwarz.
Glück.
Genau.
Oh, in Schwarz.
Und der hat halt, die Ärmel von dem sind halt sehr, sag mal, aufregend, weil der mit Bobbles ist und auch noch gleichzeitig Zöpfen. Also ich glaube, das wird auch ein Projekt, wo ich ein bisschen meinen Grips dann für brauche. Ich habe halt immer meine drei Projekte, eins davon ist wirklich komplett mindless, eins darf ein bisschen schwieriger sein und eins darf dann sehr komplex sein. Und das wird dann auf jeden Fall, glaube ich, mein sehr komplexes Strickstück.
Aber er sieht wunderschön aus. Ich gucke mir den gerade mal parallel an. Das ist wirklich ein sehr schönes Detail an den Armen. Und zumindest der Körper sieht dann wieder mindless aus. Ne? Glatt rechts, so sieht das aus.
Ich glaube, das ist
also
auch eine Raglan-Konstruktion.
Die Arme sind hier das besondere Detail.
Ja.
Ja, ist es.
Genau.
Ja, mega. Das sieht wirklich schön aus. Ich kann verstehen, dass du den stricken willst.
Ja, und ich habe halt irgendwie...
Kriegt mein gleiches Gefühl auch, den stricken zu.
Ja, los! ich hatte mir den ursprünglich für meine Hochzeit rausgesucht. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel mit dem Hochzeitskleid in Kombination. Dann habe ich mich doch für was Schlichteres entschieden. Und ich habe das Strickmuster halt noch. Und der ist die ganze Zeit so ein bisschen in meinem Hinterkopf und wartet darauf, dass er endlich angenadelt werden kann. Mal gucken, ob ich dann auf den ersten Wollfest dieses Jahr dann bei regionaler Wolle was finde, was dazu passt.
Ja. Er sieht auf jeden Fall sehr schön aus und ich kann mir tatsächlich in Schwarz auch sehr edel vorstellen, dass es dann so Also das wirklich auch sehr schick dann aussieht so, ne? Also hier ist er so in so einem, auf den Bildern in so einem, wie sagt man denn, rosa Lachs.
Ja, ich glaube, der wird auch eigentlich
So
mit
sieht er auch sehr.
Mohair als Beilaufgarn gestrickt. Ich
Ja, so sieht's aus.
würd den aber tatsächlich nur dann aus einem Garn stricken.
Ich bin auch nicht so der Mohair-Freund und meistens kann man das ziemlich gut ersetzen.
Ja.
Ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, das sah jetzt auf den Fotos so aus. Ich habe die Fotos hier gerade groß, deswegen. So, was steht denn hier? Fingerring oder Lace? Ach nee, Fingerring plus Lace. Genau, ja. Also das mit Beilauf wird mit Beilaufgarn gestrickt.
Und wenn ich doch Mohair nehmen wollen würde, würde ich tatsächlich von der Ziegenschäferei Mohair nehmen, weil sie macht, also es gibt super wenig Mohair, was regional ist, das ist ja klar. Ich meine, es gibt ja halt kaum Mohair Ziegen. Und sie hat tatsächlich Bio Ziegen, aus denen sie das Mohair Garn macht. Was, glaube ich, ziemlich
Ja,
außergewöhnlich ist. Deswegen, wenn, dann würde ich es bei ihr kaufen.
absolut. Absolut. Und hier das Beispiel ist mit dem Klassiker Knitting for Olive Soft Silk und Knitting for Olive Merino. Würde ich jetzt mal sagen, so der Klassiker, der gerade oft verstrickt
Ja,
wird. Ne?
sehr, sehr oft, das stimmt. Ich habe noch nie mit
Absolut,
Mohair
hört man immer.
gearbeitet. Ich habe auch hier und da, will ich es natürlich dann auch mal anprobieren. Ich gehe auch zu einem Stricktreff und da kann man das ja dann auch schon mal so ein bisschen auf der Haut fühlen. Und da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede, was so das Hautgefühl angeht, finde ich. Genau. Ja,
Wahrscheinlich. Also das einzige Mal, dass ich mit Mohair gearbeitet habe, war von Drops und das hat mich sehr an meine DDR-Kindheitsgeschichte erinnert, an diese Plastikpullover, die wir so hatten. Die hatten auch
Flausch.
so ein, wie sagt man, so ein Flausch, ja, aber da, so ein Schein, also hier so ein, wie sagt man
Glow.
denn? Das hat auch da einen Namen.
Halo.
Genau, so ein Glow. Halo, genau, so ein Halo-Effekt, aber das war alles aus Plastik, also 100% Plastik. Und wenn man da irgendwie so drüber gerieben ist, war man sofort statisch aufgeladen. Und dieses Mohair von Drops hat mich da total dran erinnert.
Ich
Und dieses
glaube.
Gefühl. Aber mir haben schon ganz viele gesagt, ah nein, das kannst du doch nicht vergleichen mit.
Ja, es gibt schon echt Unterschiede. Ich habe bei einer Freundin auch schon mal das Mohair von Krempe anfühlen dürfen und das hat sich wirklich toll angefühlt. Also ich glaube, das wäre auch wirklich ein Garn, das würde ich nicht kaufen, ohne dass man es vorher nicht mal in einer Strickprobe oder sowas zumindest anfassen konnte. Ich glaube, da kann man ziemlich
Ja.
ins Fettnäpfchen treten.
Naja. Ich war jung und wusste es nicht besser.
Verständlich. Ich meine, solche Erfahrungen haben wir alle schon mal gemacht mit Wolle.
Sonst, also die andere Wolle, die ich damals in diese Mütze verstrickt hatte, das war so eine Merino von, die war Subi von Drops. Okay, also Bindweed Cardigan. Ja, kann sein, dass ich eventuell auch Wolle dafür kaufen muss. Ne? Mal gucken.
Sag Bescheid, wir machen einen
Und
kleinen
eventuell.
Call daraus.
Noch schnell vor den Ducati-Socken.
Da sagst du was. Die hat ein Strickmuster mit Bienen drauf. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber die habe ich auch
Ja.
mir schon in Ravelry in meine Liste gepackt und die könnten auch sehr bald angenadelt werden.
Happy Bees oder so ähnlich, auf jeden Fall mit Bees.
Die sind so schön. Die gibt es in einer Variante, wo eine etwas größere Biene nur alleine drauf ist und
Ja,
dann.
be creative.
Ja.
Aber be, also be mit Doppel-E für Biene.
Genau.
Be creative Socks,
Die finde
genau.
ich auch sehr
Oh
schön.
ja, kann ich verstehen. Die werden auch gerade schon ordentlich genadelt in unserer Challenge. Habe ich schon ein paar Bienen fliegen sehen.
Kann man da noch einsteigen, wenn es
Dabei haben
sein
wir noch gar
ist?
nicht offiziell angeschlagen. Ja, na
Ach
klar kann man noch
so, ist
einsteigen.
noch gar nicht losgegangen.
Ist doch eine Jahreschallenge. Doch, es ist schon losgegangen. Wir haben im Januar gestartet, uns das Muster auszusuchen. Und jetzt ist gerade Zwischenstand bis 15. April, sich die Wolle dafür. Also entweder hat man sie schon, Farbkombination muss ja wohl überlegt sein. Und genau, oder man kauft sie sich eben und weil die Chance bestand, dass bis Mitte April vielleicht schon mal ein Wollfest irgendwo war. Dann haben wir gesagt, okay, vielleicht will der ein oder andere aufs erste Wollfest quasi fahren. Ja, was es gibt. Ich weiß gerade gar nicht, wann das erste ist. Jetzt Ende März. Auf jeden Fall.
Ja, cool, das heißt, da kann ich theoretisch ja dann auch noch mitmachen.
Absolut. Absolut.
Sehr gut.
Alle sind herzlich willkommen. Am 15. Dezember zeigen wir unsere Socken.
Sehr gut. Bis dahin
Beide.
ist es.
Das ist die Herausforderung, dass wir beide Socken stricken.
Damit habe ich tatsächlich nicht so das Problem. Also, wie sagt
Ich
man
könnte mir
immer,
vorstellen.
Second Sock Syndrome oder wie heißt das?
Syndrom, ja.
Oder auch mit
Ja.
den Ärmeln. Das ist bei mir nicht so das Problem. Ich glaube, es liegt aber daran, ich habe wirklich maximal drei Projekte. Es gibt auch keine UFOs beim Stricken. Da bin ich wirklich sehr strikt. Aber, also ich glaube, dann habe ich immer so den Wunsch, okay, ich will jetzt damit fertig werden, damit ich dann auch das nächste Projekt anfangen kann.
Ja.
Beim Nähen funktioniert das nicht so gut mit den UFOs.
Okay, da funktioniert es bei mir sehr gut, also überhaupt UFOs, aber ich hatte so gedacht, und Grit hat ja auch noch nie für Allsocken gestrickt, dass eventuell so nach der ersten Sockung, ersten Sockung, genau, nach der ersten Socke erstmal so eine Erschöpfung ist, dass man vielleicht sagt, boah, hu, jetzt bin ich froh, dass ich es geschafft habe, so, und dass dann erstmal so eine vielleicht so eine Prokrastinationsphase eintritt. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht huckt's einen so.
Ich meine, ich habe noch nie Vereilsocken gestrickt, zwar Vereilpullover oder so, aber ich kann ja sein, dass das dann passiert mit dem zweiten
Genau, noch nie so.
Sockensyndrom.
Und ich habe mir vorgenommen, also nachdem die Garnauswahl war, kommt quasi noch ein bisschen Zeit, um sich eine Technik anzueignen. Also entweder Vereilstricken selber anzueignen, aber wie gesagt, ich habe auch schon Pullover und jetzt ja auch die Handschuhe, die sind ja auch Vereiltechnik gewesen. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir aneigne, zwei Socken gleichzeitig zu stricken. Das geht ja. Aber da haben mir schon ein paar gesagt, aber doch nicht im Vereilstil. Dann wird's schwierig.
Ich habe mir tatsächlich, ich glaube, vor 2 Wochen in dem Wollladen hier um die Ecke, Wolle Münster, ist ein super süßer kleiner Laden, nochmal die Sockennadeln, die ich immer benutze, ein zweites Mal gekauft, tatsächlich mit dem Hintergedanken, wenn ich mal Restesocken mache oder auch ein bisschen was Komplexeres, dass man das dann wirklich richtig parallel stricken kann. Ich weiß, es gibt ja auch die Technik, dass man die auf einem Seil
Ja.
hat, aber ich
Ja,
glaube,
ja.
das ist mir dann
Aber
zu
ich glaube,
wild.
ja, und ich glaube, aber ich werde mich mit dieser Technik nochmal auseinandersetzen in dieser Zeit. Ich glaube, das muss dann toe-up sein, aber ich werde mich nochmal auseinandersetzen damit, auf jeden Fall. Ich werde berichten.
Sehr gut.
Entweder stricke ich dann zwei parallel, also mit Magic Loop, ich stricke, genau, das ist eh empfohlen von Ducati, Magic Loop zu machen. Also
Mache ich auch
dann an
am
die Butter.
liebsten tatsächlich.
Ja. Okay, aber hier steht noch was bei deinen Plänen und wir schweifen schon wieder von der
Ja,
Bomfortzönös ab.
letztes Jahr sind wir mal wieder zur Stoffecke Wolbeck gefahren. Da gibt es Deadstock-Stoffe, also sprich Reststoffe aus der Textilindustrie. Und meine Frau liebt die T-Shirts, die ich ihr immer nähe. Also wirklich ganz Basic-Shirts. Und hat da wieder ordentlich zugeschlagen. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Stoffe. Und
Okay.
wünscht sich, dass ich ihr neue T-Shirts nähe. Also das wird auf jeden Fall passieren. Und dann habe ich tatsächlich noch ein paar T-Shirts selbstgenähte, auch von mir, in Weiß und auch in so einem Fliederton. Und ich habe festgestellt, die Farben trage ich einfach überhaupt nicht. Und deswegen wollte ich die gerne färben und habe mir jetzt Indigo zum ersten Mal geholt. Das würde ich gerne ausprobieren. Und eins würde ich gerne mit Henna färben, um das mal so ein bisschen auszutesten. Um denen einfach nochmal so einen
Ja.
frischen Anstrich zu verpassen und denen nochmal eine Chance zu geben. Genau, das steht noch auf der To-Do-Liste auf jeden Fall.
Ja, und hast du dann bestimmtes Schnittmuster oder hast du selbst konstruiertes
Nee,
T-Shirt?
das T-Shirt ist tatsächlich von Patty Du. Das Max-T-Shirt oder Herren-Shirt Max heißt es, glaube ich.
Ja,
Und
meistens genau. Ja, so, das klingt nach Fedi Du.
das habe ich, ich glaube, sowohl für mich als auch für meine Frau in S genommen, weil ich finde den Schnitt für mich auch total schön. Genau, also wenn man wirklich so ein Unisex-Shirt sucht, finde ich das Schnittmuster wirklich richtig gut. Also ich kann das nur empfehlen.
Ja, cool. Ja, und Pedi Du ist ja wirklich, also die hat ja Industrie, ist glaube ich Industrienäherin im Haupt, also im Ursprungsberuf. Also ich glaube, die kann ganz gut, also weil ich habe so das Gefühl, dass die Schnitte, die sie rausbringt, schon sehr solide sind. Also ich glaube, das ist schon gar nicht so verkehrt.
Ja, total. Und was ich bei ihr auch gerade in den Anfängen von meinem Nähen super fand, dass sie halt auch Videos dazu hat. Also ich bin generell jemand, der einfach am besten mit Videos lernt, egal um was es geht. Und gerade beim Nähen, wenn man natürlich dann sieht, was gemeint ist mit dem Kauderwelsch, was da irgendwie in der Anleitung steht, dann macht es das natürlich gerade zu Anfang sehr viel einfacher. Ich glaube, sie hat auch
Ja.
eine kostenfreie Sommerhose, da habe ich auch in meinem Handarbeitspodcast drüber gesprochen. Die habe ich dann wirklich über die Jahre hinweg immer weiter abgeändert und alle meine Hosen, die ich eigentlich so nähe, sind zum Großteil im Ursprung von ihrer Hose, wenn man so will.
Ja. Ja, ist so, ne? Wenn man dann einmal einen Schnitt hat, ist ja auch super. Genau. Okay. Jo, über die Ducati-Socken habe ich ja jetzt schon
Aber
gesprochen, weil
welche
sie haben mich schon so
strickst du
ein.
denn?
Ich habe mich für die Hope Socks entschieden. Passend zu diesen unruhigen politischen Zeiten habe ich gedacht, ich muss ein bisschen Hoffnung in Socken reinstricken. Und es sind tatsächlich auch die Socken, also über dieses Strickmuster habe ich Ducati entdeckt, in Anführungsstrichen. Also gab es ja schon vorher, aber ehe ich ja in die Strickszene gekommen bin, hat ja ein bisschen gedauert. Und genau, und irgendwie habe ich so gedacht, ah nee, also das erste Strickmuster muss auch diese sein, irgendwie das erste, über das ich da gestolpert bin. Genau. Und ja, da freue ich mich eigentlich drauf. Das Muster ist sehr schön vorne und dann, also das Besondere bei Ducati, wie ich ja finde, ist, dass auch in der Ferse oft etwas eingestrickt ist. Genau, und in der Ferse ist dann eben dieses Hoffnung, Liebe, Glauben quasi Motiv eingestrickt. Und das finde ich irgendwie sehr nice. Und genau, Wolle ist natürlich auch schon ausgesucht, habe ich schon letztes Jahr gekauft auf dem Wollfestival in Kassel bei der Semlin Dye Works. Ich habe gedacht, nee. Das ist irgendwie auch so, irgendwie, ich verbinde die beiden sehr eng miteinander. Und das war völlig klar, dass diese Wolle muss irgendwie in ein Ducati-Muster. Ja, und dann den Rest habt ihr im Podcast gehört, habe ich dann mit Grit ausgekaspert. Genau. Ja. Dann steht von meiner Make-9-Challenge in Anführungsstrichen für das Jahr. Noch, also würde ich jetzt als nächstes, glaube ich, meinen Badeanzug nähen. Genau.
Ist das sehr?
Und die Circleback.
Ich habe noch nie mit einem Badeanzugstoff gearbeitet. Was hast du da verwendet?
Lycra.
Und das nähst du mit einer Mikrotex-Nadel oder?
Ich glaube, das ist empfohlen. Ich habe es vor allem durch die. Also ich, man, also an die Beinausschnitte tut man ja noch. So ein Gummi einnähen und das habe ich einfach mit der Overlock gemacht und da habe ich jetzt keine spezielle Mikrotextnadel eingespannt. Die Steppnadel dann oben drauf habe ich mit einer Mikrotextnadel gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte es wahrscheinlich auch mit einer Universalnadel machen können. Es wäre egal gewesen. War so mein Gefühl. Also meine Nähmaschine fand das mit dem Lycra und dem Gummi eh ein bisschen überfordernd. Ob ich da jetzt eine Mikrotext reingehabt oder nee, also ich habe so das Gefühl, es wäre egal gewesen. Und der Overlock, die war easy peasy, die fand das ganz so nice da mit dem Gummi. Und das ging ganz gut. Genau. Und ja, jetzt soll es noch einen zweiten geben, aus denen ich habe noch viel Reststoff hier, weil ich damals habe ich den bei Spoonflower noch bestellt. Das gibt es ja gar nicht mehr, glaube ich, oder nicht mehr hier in Deutschland. Also
Sagt mir gar
Spoonflower
nichts tatsächlich.
ist so ein. Die drucken quasi Stoffe, also du kannst den Motiv aussuchen von dem Designer und dann suchst du dir die Stoffqualität, auf die das gedruckt wird, aus.
Ah, okay.
Also du suchst quasi nicht nach Lycra-Stoffen, sondern du suchst nach einem Muster, was dir gefällt und dann klickst du an, dass du das gerne haben möchtest. Und Lycra gab es dort nur als Fat-Quarter-Varianten, also fertige Paneele, würden wir wahrscheinlich sagen. Und doch, du quiltest ja auch, du weißt ja, Fat Quarter ist quasi
Ich
Patchwork.
quilte zwar
Genau.
nicht wirklich, aber Fat Quarter ist mir ein Begriff.
Naja, du steppst ab.
Ja, gut.
Du steppst deine Nähte ab. Das gilt als Quilten. Genau, aber Fat Quarter. Genau, und das war so viel. Und ich habe ja bloß, man näht ja am Ende nur ein Stück Badeanzugfetzen, sage ich jetzt mal. Es ist ja nie so Stoff. Also man braucht nicht so viel Stoff dafür. Und da habe ich jetzt noch so viel übrig, dass ich noch einen zweiten Badeanzug irgendwie daraus nähen möchte. Nochmal eine andere Variante. Vielleicht einer, der die Figur noch ein bisschen besser umschmeichelt als den ersten, den ich genäht habe, der das nämlich gar nicht tut. Also wo ich das gehofft habe, dass er das tut, aber irgendwie nicht.
Kommt wahrscheinlich dann auch an die Stärke von dem Stoff an, ne? Je nachdem, wie dick der ist, oder?
Ob ob der Figur schmeichelnd ist oder nicht,
Ja,
oder?
oder wenn man den zweilagig oder so vielleicht verwenden würde. Je nach, ich kann mir vorstellen, wenn das mehr Material ist.
Du meinst, dass es dann mehr so einen Kompressionseffekt hat? Also ja,
Ganz so
könnte ich mir
schlimm
auch
vielleicht
vorstellen.
nicht.
Also ich habe ein Badefutter eingenäht auf jeden
Ja.
Fall, weil das ist auch sehr angenehm auf der Haut, so ein Badefutter. Und ist halt, beides ist halt chlorresistent, muss man ja auch ein bisschen gucken, ne? Es ist also keine, sind auf keinen Fall nachhaltige Stoffe im Sinne von, also die bestehen aus 100% Plastik, das muss man einfach sagen, aber sind eben dadurch langlebig und eben halten dem Chlorstand, sodass ich denke, dass ich auch noch in 10 Jahren diesen Badeanzug nutzen kann. Genau, und deswegen ist mir jetzt auch wichtig, diesen Stoff noch weiter zu benutzen für diesen Nutzen, sage ich jetzt
Ja,
mal. Ja.
ich glaube aber in diesem Bereich, gerade in Swimwear, gibt es auch kaum bis sehr wenig, was wirklich nachhaltig ist. Ich habe da mal eine Firma gefunden, sie fällt mir aber jetzt
Recycelt wäre halt gut.
genau, aber ich glaube, das ist auch wirklich schwierig, gerade wenn es auch um Salzwasser geht, was ja dann noch mal ein bisschen
Ja.
ja, aggressiver vielleicht auch ist. Ich glaube,
Ja.
das ist wirklich schwierig. Ja, und ich meine grundsätzlich,
Ja.
wenn die Stoffe eh da sind. Und ich glaube, gerade Näherinnen und Strickerinnen haben in der Regel ja schon ein bisschen was an Material zu Hause und das kann man ja dann auch gerne erstmal verwenden.
Also ich ja jetzt ja, und ich bin ja auch mit dem Badeanzug im Meer baden gewesen und der hat halt auch wirklich, also der sieht noch aus, wie als ob ich ihn frisch von der Nähmaschine genommen habe und deswegen habe ich da auch gute Hoffnung. Und das weiß man ja auch, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht nur besteht darin, Plastik zu vermeiden, sondern das Plastik, was man hat, so lange wie es geht,
Ja.
in dem Produkt, in dem es ist, zu halten. Also man kann natürlich auch Plastik wunderbar recyceln und auch recycelte Plastikstoffe sind sicherlich immer noch besser, aber da wurde ja wieder Energie
Ja.
reingesetzt quasi, um das zu recyceln. Und besser ist eigentlich, so ein Stoff oder so ein Produkt so lange wie möglich in dieser Form zu halten, in der es ist. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass der das tut.
Ja, ich habe halt.
Und wenn der Gummi mal ausleiert, das ist ja dann das Geile, ich habe mir selber genäht, wenn der Gummi ausleiert, ich weiß ganz genau, wie ich den oft trennen muss und wo ich den Gummi neu annähen kann. Ne?
Ja, das ist echt super.
Genau.
Ja, ich frage so
Ja, das ist
neugierig,
halt
weil
ein
ich
Vorteil.
tatsächlich auch das gerne eigentlich mal ausprobieren würde, mir einen Badeanzug selber zu nähen, weil ich einfach oft die Passform von denen, die es so gibt, oder auch wenn es ein Bikini ist, das einfach nicht so das Wahre ist. Und gerade in einem Bikini oder
Nee, ne?
Badeanzug finde ich, da sollte man sich idealerweise schon wohl drin fühlen.
Absolut.
Ja. Und was für einen Schnitt hast
Ja.
du da verwendet?
Edgewater Ave quasi.
Edgewater Ave.
Ave, wie Avenue
Ah ja.
quasi. Und da habe ich die Marley vernäht quasi. Das ist so ein zusammengenähter Bikini, würde ich es jetzt mal nennen. Also so ein Onesie schon, aber sehr bauchfrei.
Ah
Genau.
ja. Der sieht cool
Und
aus.
die haben eigentlich sehr schöne, die haben sehr schöne Badeschnittmuster. Vor allem haben die auch, die haben auch so ein Match-System. Also man kann Oberteil getrennt vom Unterteil auch sich aussuchen als Schnittmuster und kann es dann selber kombinieren, wenn man möchte. Und diesmal werde ich aber etwas anderes nähen. Und zwar werde ich diesmal vom Barabar Studio. Jetzt habe ich natürlich, ich glaube, Eve heißt der Badeanzug, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Es ist so ein Badeanzug, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Da ist unten der Schlippi quasi ganz normal und dann sind nur zwei lange Stoffbahnen, die man dann verschiedensten knoten kann und die verschiedensten Optiken dann über die Boobs quasi
Da
erzeugen.
muss man dann auch in die Knotentechnik auf jeden Fall Vertrauen haben.
Ja, und das ist sogar, glaube ich, es sind Knotentechniken auch, glaube ich, im Schnittmuster mit drin, bilde ich mir ein.
Ach, das ist
Genau.
cool. Habe ich mir auf jeden Fall
Und
beides mal notiert.
mit dem Edgewater Ave war ich auch also ein englisches Schnittmusterlabel ist auf Englisch, aber kannst du alles bei Google eingeben, kommt auch echt eine geile Übersetzung inzwischen, auch nähtechnisch übersetzt quasi. Und war die Passform auch super. Also ich habe es auf, die geben auch an, auf welche Körperlänge quasi das bezogen ist. Gerade beim Badeanzug ist das ja wichtig, dass man nie,
Ja.
dass der runterrutscht oder man nie gequetscht wird. Und dann kann man quasi sich ausmessen, gucken, passt das mit meiner Körperlänge. Und bei mir haben da zum Beispiel 5 cm gefehlt. Und dann habe ich das einfach um 5 cm verlängern können. Und konnte damit halt schon relativ gut während des Nähens die Passform garantieren. Genau. Und der sitzt auch super, also wirklich, mag ich sehr gern. sehr Puppes betont. Es hat so, macht so Brazilian-Butt-mäßig, so, das ist ein bisschen ungewohnt. Mein Mann, ich habe meinem Mann gezeigt, ich sage so, geht das noch? Und mein Mann so, super. So, okay.
Wenn du dich
Das war ein bisschen ungewohnt, also weil
wohlfühlst.
halt, ja, inzwischen komme ich, also aber so beim ersten Tragen war es ein bisschen ungewohnt und jetzt inzwischen ist das eigentlich ganz cool. Genau. Und meine Kinder lieben diesen Badeanzug, weil ich dann so schnell rutschen kann mit dem.
Das ist
Dann
natürlich
wollen
ein
die immer mit
wichtiger
mir mitrutschen.
Faktor.
Die Mama ist viel schneller, die Rutsche runter. Muss ich gar nicht in die Porillen stecken, dann quasi. Ja, genau. Aber mehr Pläne habe ich zurzeit auch gar nicht. Durch die Geburtstage merke ich immer, dass erstmal, die müssen erstmal weg sein, bevor mein kreativer Kopf wieder
Die
funktioniert.
kommen doch in der Regel von ganz
Genau.
allein, oder?
An für sich ja, genau, aber ich merke, weiß nicht, wenn ich so Stress habe, merke ich immer, dass irgendwie der Kopf blockiert ist, erstmal mit den Sachen, die gemacht werden müssen. Und ich weiß, das fällt dann ab Mitte April und dann haben auch alle Geburtstag gehabt, einschließlich Schwiegermutter und dann kriege ich wieder richtig Lust auf alles und dann, ja. Dann kann es dann nicht schnell genug gehen.
Ich kenne das von der
Ja.
Weihnachtszeit. Ich denke dann immer am Anfang des Jahres, oh, ich freue mich wieder so, alle
Ja,
Geschenke
das ist auch so
selber
eine
zu
Phase,
nähen.
stimmt.
Und irgendwie dann ist Anfang Dezember und man hat sich eigentlich im September schon überlegt, ich fange dieses Jahr ganz früh an mit den Geschenken. Und es klappt dann am Ende doch nicht. Und dann nähe ich da noch 2 Tage vor Weihnachten irgendwas. Wobei das die letzten Jahre tatsächlich ein bisschen weniger geworden ist, weil ich finde, man kann ja auch versuchen, sich den Stress ein bisschen zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. So, lass uns mal überlegen, was ist denn Neues bei dir eingezogen?
Tatsächlich nicht viel. Also ich habe weder Wolle noch Stoffe gekauft bis jetzt in diesem Jahr, aber ich habe mir 2 Chaigu-Seile für mein Nadelset geholt. Eins, ich glaube, in 1 Meter Länge und eins 55 Zentimeter, weil ich die Seile halt auch total gerne zum Stilllegen verwende, weil man einfach nur ja die Nadeln abdrehen muss und dann diese Stopper dran. Und dann kann man sich dieses lästige Hin- und Hergeschiebe von den Seilen sparen. Und teilweise hatte ich einfach zu wenig Länge, vor allem wenn ich ja 3 Projekte gleichzeitig habe und das dann manchmal auch 3 größere Projekte sind, wird es dann manchmal ein bisschen eng. Die habe ich mir gegönnt. Und ich habe halt jetzt schon tonnenweise Stoffspenden dieses Jahr bekommen für mein Label. Weil ich immer liebend gerne alle möglichen Stoffreste, wirklich von kleinen Stoffresten über Textilspenden aller Gardinen, Vorhänge und Co. nehme oder auch eben Kleidung, Jeans, Hosen, der Klassiker. Und da wurde ich schon reich beschenkt. Aber mehr ist
Ah ja.
tatsächlich nicht eingezogen.
Okay. Ich habe ja letztes Jahr so eine Stoffdiät gemacht. Bin auch ziemlich weit gekommen bis Herbst.
Du warst die
Genau.
Schnecke, oder?
Ich habe auch nicht. Ich war die Schnecke, genau. 217 Startnummer. Gescheitert. Tatsächlich nicht gescheitert. Geplant gescheitert an der Steppweste, die ich letztes Jahr nähen wollte und den Stoff einfach nicht da hatte. Genau. Aber ansonsten lief das ziemlich gut und auch dieses Jahr habe ich noch nicht so viel gekauft, aber letztens hatte die liebe Laura so einen Story-Sale bei Insta und da hat mich ein Stoff so angehuppt und ich habe Glück gehabt, den zu kriegen. Und jetzt habe ich den zu Hause. Die verkauft ja auch Deadstock von Designern. Man darf dann immer nicht sagen, von wem und so weiter. Das ist irgendwie, also das ist ein ganz schwieriges Ding. Also ich habe von dem Designer mir einen, von einem ziemlich bekannten Designer mir einen Deadstock bei Laura quasi ergattert. Und genau, habe schon im Hinterkopf, dass das, ich will ein Maxi-Kleid draus machen, aber irgendwie habe ich habe das Gefühl, der ist beim Waschen jetzt ganz schön eingegangen. Vielleicht wird es doch nur ein Rock.
So sehr.
Ja, wirklich. Also, aber ja, gut, ich habe den jetzt auch bei 30 Grad pflegeleicht so gewaschen, weil ich dachte, das mache ich in Zukunft eh. Vielleicht hätte der nur in die Handwäsche gedurft, hätte natürlich sein
Was
können.
war das
Naja,
denn für ein
egal.
Material?
Es fühlt sich sehr polyestermäßig an, spannenderweise. Also, oder wie so eine ganz schwere Viskose, aber
Ja.
es hat nicht so diesen Viskose-Touch. Es ist nicht so glatt wie Viskose.
Eher so ein Crepe.
Nee, nicht so rau wie ein Crepe. Also ich würde echt sagen, dass es, ich müsste mal Laura fragen, vielleicht
Ja, auf
stand das bei
jeden
dir auf
Fall
der Rolle irgendwo
schade.
mit drauf aus, was dieser Stoff bestand. Genau. Aber er ist wunderschön. Oder mit dir kann ich ihn ja zeigen. Ach, dir kann ich ihn zeigen. Also meine Story habe ich auch schon gezeigt. einer Story habe ich ihn auch schon gezeigt. Das sind zwei große Stoffpaneele. Ja. Also.
Oh! Sehr floral.
Dann sieht man da auch dann den Designer, ne?
Ja. Und du hast zwei Stücke davon.
Zwei Stücke.
Ja gut, wenn du genau, das Oberteil zwei. Vielleicht relativ stoffarm gestaltest.
Sparsam, habe ich auch schon überlegt, genau.
Da geht's vielleicht
genau,
doch.
Ich muss mal gucken. Und ja, und vielleicht wird es eher ein Cocktailkleid statt ein Maxi-Kleid. Also mal gucken, es wird schon irgendwie was gehen. Genau, und ja, da war ich ganz happy. Und ja, das war total witzig. Und dann hat die Laura mir geschrieben, ach, weißt du, gib doch deinen Followern einen kleinen Rabattcode. Und der gilt, glaube ich, auch immer noch, wenn ihr das hört. Also ihr könnt mit 30 Grad bei der Laura von Huntress of Finest Fabrics 15% sparen, wenn ihr da Stoff shoppen wollt. Und es ist alles Deadstock. Also auch sie hat ja diese Philosophie, nichts Neues, sondern Dinge, die übrig geblieben sind. Ja, die fährt dann irgendwie nach Italien in irgendwelche geheimen Stofflager, wo diese Stoffreste, die eben diese Designer nicht verwendet haben, lagern. Ja, und kauft die da irgendwelchen Leuten ab.
Ich kannte sie auch tatsächlich. Ich bin sehr dankbar auch für den Tipp, weil wir haben ja hier auch die Stoffecke Wollbeck, aber manchmal braucht man ja doch für ein bestimmtes Kleidungsstück eine bestimmte Art Stoff. Und da muss man wirklich manchmal den Sechser im Lotto finden, dass das dann auch wirklich passt. Deswegen cool, noch eine Adresse zu haben, wo man auch weitere Deadstock-Stoffe findet.
Ja, genau. Es sind Österreich beheimatet, aber schickt ganz normal nach Deutschland. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich Versand bezahlt habe. Ich glaube 6,50 Euro oder so. Also war jetzt okay, fand ich, ja, für ein Päckchen, was aus Österreich kam. Genau. Sie war auch schon mal gestern hier im Podcast, da allerdings noch mit dem Strickthema. Da hat sie nämlich erzählt, dass sie so Designerpullis nachstrickt.
Quasi. Ah, okay.
Das war die Laura. Und irgendwie nach diesem Podcast ist sie erst ins Nähfieber verfallen und dann hat sie ihren Job gekündigt und diesen Stoffladen.
Ach, wie cool.
Irgendwie aufgemacht. Ja, ist irgendwie eine schöne Story nach diesem Podcast. Von daher bin ich natürlich auch emotional ein bisschen anders verbunden, weil wir uns halt kennen. Und aber es war tatsächlich auch mein erster Einkauf bei ihr. Weil sonst kann ich ich kann jetzt irgendwie so bestimmten Dior-Stoffen oder so nichts abgewinnen. Denke mir, ja, okay, ist halt so ein Stoff, ne? Aber der hat mir jetzt echt gut gefallen. Also es wäre mir sogar egal gewesen, da jetzt Designername draufsteht oder nie. Aber dieses florale Motiv mit dem Dunkelblau, ich glaube, das passt ganz gut zu mir für den Sommer.
Ich glaube auch, dass das ein schönes Sommerkleid oder Rock wird.
Rock oder Cocktailkleid, wir werden sehen. Bodysuit.
Ja.
Okay, aber eigentlich ist das jetzt eigentlich eine super schöne Überleitung zu unserem Monatsthema. Das fällt mir gerade jetzt erst auf, das habe ich noch gar nicht gemerkt, als ich die Shownotes geschrieben habe, dass das ja eigentlich auch total gut jetzt zur Second Soul Factory passt. Und vielleicht so als Einstiegsfrage, vielleicht erzählst du uns mal, was hinter deinem Label steht und wie es zu dieser Grundidee kam, Stoffreste zu verarbeiten. Ja, genau.
Also grundsätzlich erstmal habe ich privat und auch zu dem Zeitpunkt in meiner Kunst, also ich habe Kunst an der Kunstakademie in Münster studiert und bin eben auch Künstlerin. Und da hat auch schon immer bei den Materialien, die ich verwende, das Thema Nachhaltigkeit eine Riesenrolle gespielt. Dass ich da auch schon in der Akademie, wenn zum Beispiel Stoffbahnen übrig geblieben sind beim Leinwandbau und die wollten dann meine KommilitonInnen wirklich immer entsorgen und ich so, nein, oh mein Gott, das sind hochwertige Baumwollstoffe, ich nehme die alle. Und so fing das eigentlich an, dass ich angefangen habe, Material zu sammeln, mehr oder weniger. Und dann habe ich gleichzeitig auch noch im Stoffladen hier in Münster gearbeitet und habe da tatsächlich nicht nur einmal, sondern wirklich mehrfach mitbekommen, dass die Kundschaft gesagt hat, dass die regelmäßig ihr Stofflager ausmisten und die Stoffe dann einfach entsorgen. Und das hat mir in der Seele geblutet, weil ich selber auch schon seit ich 12, 13 bin oder so halt nähe und jeden kleinen Stoffrest aufbewahre. Auch wirklich die Abschnitte, aus denen man nichts mehr machen kann, die werden dann halt noch als Füllmaterial irgendwie verwendet. Und das hat mir einfach irgendwie, hat mich das so beeinflusst, das so mitzubekommen, dass ich dachte, okay, nee, das geht nicht. Also dann muss ich die Stoffreste halt an mich nehmen. Und dann war dieses Thema Stoffreste verbrauchen halt sehr präsent und ich habe angefangen, mir meine erste Shopper-Bag aus Stoffresten zu nähen. Und daraus entstand dann irgendwann die Idee, sich einen Strickprojektbeutel aus Stoffresten zu nähen. Und der Gedanke, sich halt selbstständig zu machen mit etwas, was mit Handarbeiten, sprich auch mit Nähen eben zu tun hat, schlummerte schon so ein paar Jahre davor auch immer. Ich habe mal bei Hundeleinen nachgedacht und so weiter. Ich habe halt selber auch einen Hund und habe einfach immer alles, was ich irgendwie im Alltag gebraucht habe, dann halt selber gemacht. Und so kam es von einem zum anderen und irgendwie ist dann die Idee wirklich immer mehr gewachsen, Strickprojektbeutel zu machen, die eben so nachhaltig wie möglich sind, sprich zu 100% aus Secondhand-Material und halt nicht nur auf den Stoff bezogen, sondern auch was das Nähgarn angeht, die Reißverschlüsse, Gurtbänder, Kordeln, also wirklich das Gesamte. Weil ich einfach so, ich meine, wir kennen das alle, wir sehen alle die Bilder in den Medien von den Textilbergen und auch die zusätzlichen Materialien, die man halt für Taschen zum Beispiel braucht, die sind halt auch vorhanden. Man musste sich nur manchmal zusammensuchen, was natürlich auch mühsam ist und zeitaufwendig. Aber ich merke halt, dass das Feedback auch, was ich auf Märkten so bekomme, total begeistert ist, dass ich halt dieses Konzept wirklich so ganz strikt durchziehe, dass selbst das Nähgarn halt Secondhand ist, was dann eben von Hobbyauflösungen zum Beispiel ist oder Schneidereiauflösungen und so weiter. Weil ja, ich einfach wirklich so wenig Ressourcen verbrauchen möchte wie möglich. Und wenn es irgendwann doch mal notwendig ist, für ein Produkt etwas zuzukaufen, dann wird da eben die möglichst nachhaltigste Variante gewählt. Was aber bis jetzt tatsächlich noch nicht passiert ist.
Und wann kam es dann zur Labelgründung? Und also wann hast du gesagt, so und jetzt bin ich soweit, mein eigenes Label damit zu gestalten?
Das war echt sehr aufregend und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und man hat natürlich auch geguckt, was gibt's so auf dem Markt schon und natürlich gibt's Strickprojektbeutel auch schon, aber eben halt keine nachhaltigen. Und dann habe ich mich Ende 22, im November 22, dann dazu entschieden, mein Label als Gewerbe anzumelden und im März 23, was morgen 2 Jahre her ist, weil ich habe den Shop, meinen Online-Shop tatsächlich an meinem
Happy
Geburtstag
Birthday.
aufgemacht. Und ja, das war alles sehr, sehr aufregend und ich weiß noch, dass ich die Nacht vorher überhaupt nicht schlafen konnte. Ich dachte, oh mein Gott, es geht alles schief und ja, aber dann habe ich mich im Grunde getraut, das wirklich zu machen, auch nebenberuflich am Anfang auf jeden Fall. Dieses Jahr jetzt zum ersten dann auch ausschließlich in der Selbstständigkeit und bereue es bis jetzt kein Stück, das getan zu haben. Und ja, ich bin so ein bisschen auf der Mission, halt einfach diesen Textilberg, den wir alle sehen, ein Stück weit kleiner zu machen. Und ja, im Grunde mit gutem Gewissen Unikate zu schaffen, die hoffentlich allen Freude bereiten.
Ja. Wie kam es zu dem Namen Second Soul Factory? Ich meine, irgendwie ist er, wenn man ihn jetzt hört, naheliegend, aber ich weiß, wenn man selber anfängt darüber nachzudenken, wie man sein Label benennen will, dass das gar nicht so leicht ist.
Ja, ich habe tatsächlich immer hin und her überlegt und irgendwie bin ich aber über Second Hand dann ganz schnell zu Second Soul und eben auch so, ne, was man so sagt, zweites Leben einhauchen. Und meine Frau hat dann auch mitgebrainstormt und ich glaube, sie kam schlussendlich dann wirklich auf die Kombi Second Soul. Und Factory war dann irgendwie so noch das, was dazu ganz gut passte. Und ich mag den Namen auch, weil er so offen ist, weil er halt auch ermöglicht, dass sich das Label auch mit der Zeit vielleicht verändern kann. Was ich ganz gut finde, weil ich meine, ich weiß ja nicht, ob vielleicht in 5 Jahren überhaupt noch Strickprojektbeutel gewollt werden. Und so kann ich mich halt auch noch weiterentwickeln. Und ich bin generell ein Mensch, der immer ein bisschen Veränderung braucht. Und wer weiß, wo die Reise in 10 Jahren hingegangen ist. Vielleicht mache ich dann auch Designs für Jacken oder sowas. Ich weiß es nicht. Genau. Aber ich fand es halt gut, dass es jetzt nicht irgendwie nur rein auf zum Beispiel Stricken bezogen ist oder sowas. Genau.
Ich finde, deine Projekttaschen erkennt man ja schon am Stil quasi. Also du hast diesen, es gibt ja, also du hast ja schon recht, es gibt ja Strickprojekttaschen noch und nöcher Anbieter, wenn man so möchte. Und auch manche, die mit Patchwork arbeiten. Und aber ich finde, deine stechen immer sehr heraus. Die sind eigentlich in einem sehr schlichten Patchwork-Stil gehalten. Also du machst jetzt keine Füchse drauf oder so, die dann so entstehen durch die, sondern bei die sind die meistens so, so
Grafisch,
kleine
genau.
Quadrate, Rechte, genau, so ist grafisch, das stimmt. Grafisch ist das Wort, was ich mir nicht in den Mund kommen wollte. Und ich finde auch von, das finde ich überhaupt bei Patchwork total erstaunlich, ich finde sie auch sehr farbharmonisch. Und jetzt sagst du ja, bekommst du deine Stoffe ja vor allem aus Spenden, die ja wahrscheinlich nie unbedingt immer harmonisch sind quasi.
Ich habe
Oder hast du so ein Riesenlager oder hast du auch das Gefühl, hey, wenn man einmal anfängt, ergibt sich das dann so beim Patchworken, dass es dann auch so eine gewisse Harmonie ergibt von den Farben?
Also ich glaube, da kommt mir dann auch zugute, dass ich eben auch Künstlerin bin, dass man so ein gewisses Gefühl für Farben auf jeden Fall auch hat und ja auch so ein bisschen weiß, was passt zusammen. Und tatsächlich manchmal, also es gibt ja manche Stoffe, die haben so ein paar Farben, beinhalten die. Und dann lasse ich mich davon so ein bisschen leiten. Ich habe meistens einen Ausgangsstoff und dann suche ich mir dazu tatsächlich ein paar Proben und nähe im Grunde so ein erstes kleines Patch. Aber meistens hat man da irgendwann so ein Gefühl für, zum Beispiel Blau und Orange ist immer was, was total schön zusammen ist, weil es einfach kontrastreich ist und manche Farbpaletten, also ich nenne die verschiedenen Kollektionen, wenn man so will, immer Farbpaletten. Und dann gucke ich mir das einfach voll so ein bisschen an und spiele auch erstmal so ein bisschen, sage ich mal, mit den Stoffen rum. Und ich habe aber tatsächlich, dadurch, dass ich auch von vielen Näherinnen tatsächlich hier vor Ort auch kleinere Stoffspenden bekomme, tatsächlich eine ziemlich große Auswahl an Farben. Ich habe auch ein Lager, muss ich sagen, was nicht hier in der Wohnung ist.
Wie groß ist es?
Das ist, ich glaube, das ist 3 mal 3 Meter. Nee, ganz so groß
Okay.
ist es nicht. 3 mal 1,5 Meter, glaube ich so. Ja, also um die 3 bis 4 Quadratmeter. Und da ist natürlich das meiste weiß, beige, die Farben. Aber ich verwende halt auch super viele Stoffe ja für die Innenfutter, wo einfach super viel drauf geht. Und da verwende ich dann die Abschnitte, die da im Grunde übrig bleiben, die werden dann auch in der Regel für die Farbpalette, die ich daraus mache, für die Außenpatches verwendet. Also auch während meiner eigenen Produktion versuche ich dann halt auch möglichst wenig Verschnitt zu haben. Und ich verbrauche auch unheimlich viele Tischdecken, weil ich keine Bügeleinlage verwende für die weil ich keine Bügeleinlage verwende für die Projekttaschen, die ja in der Regel auch immer aus 100% Polyester besteht. Und Tischdecken sind eine super Zwischenlage, vor allem eben für Projektbeutel. Die müssen ja nicht richtig einen Stand haben. Das funktioniert also auch sehr, sehr gut. Ja, und es macht mir echt immer total viel Spaß, wenn ich dann eine neue Farbpalette angehe. Und manchmal hole ich mir auch so ein bisschen Feedback ein und frage bei Instagram, was wünscht ihr euch vielleicht als nächstes? Was buntes, knalliges oder was gedecktes? Ich habe zum Beispiel auch noch ein paar Warnwesten. Daraus habe ich letztes Jahr auch eine Farbpalette gemacht. Das wird dann richtig, richtig knallig mit Pink in Kombination. Und ich lasse mich natürlich auch von den Trends, die man so auf der Straße sieht, inspirieren. Also, wie gesagt, letztes Jahr zum Beispiel Orange und Pink war da einfach überall zu sehen und komm ich dann auch nicht dran vorbei, sag ich mal. Genau.
Okay. Dann zu sagen, hey, das mache ich jetzt auch. Ich nehme diesen Trend auf. Ja.
Es macht auch Spaß,
Du
sowas
hast ja.
zu machen dann.
Ja. Du hast ja gesagt, neben dem Stoff quasi, den du ja hauptsächlich wiederverwendest, bei Menschen, den nicht mehr brauchen quasi, achtest du auch bei den Kordeln und quasi, sag ich jetzt mal, den Zusatzkram, den man ja so braucht an so einer Projekttasche, auch so da drauf. Was sind da deine Bezugsquellen? Also kriegst du da auch Spenden oder
Das ist
Wie
ganz
ist das?
unterschiedlich. Ich habe dann, also gerade auf Märkten, die jetzt hier sehr regional sind, werde ich mittlerweile wirklich oft angesprochen. Ich habe hier noch den Fundus von meiner verstorbenen Mutter, ist es halt ganz oft. Möchtest du da mal durchgucken, ob du davon was haben kannst? Und da gibt es natürlich auch ziemlich viele Kurzwaren immer dabei. Teilweise suche ich dann aber auch gezielt über Kleinanzeigen zum Beispiel. Und suche mir dann mittlerweile auch wirklich dann so von Hobbyauflösungen ganz oft was, weil es natürlich für mich viel mühsamer ist, jetzt da zwei Reißverschlüsse, da drei Reißverschlüsse irgendwie mir zu suchen. Ich gucke dann schon, dass ich möglichst Leute finde, die gerade so ein ganzes Konvolut irgendwie loswerden möchten. Es ist manchmal ein bisschen zeitaufwendig und auch manchmal wirklich ein bisschen frustrierend, wenn ich gerade eine bestimmte Art an Kurzware brauche und sie halt nicht da habe, aber da muss ich halt warten, bis ich sie finde. Das gehört dann eben auch dazu.
Aber es macht es ja auch so besonders und es ist ja, mich erinnert das dann immer so ein bisschen an auch so Saisonware, weißt du, die ist einfach nicht, also Erdbeeren gibt es ja auch nicht 24/7 im Jahr. So. Und bei dir gibt es halt nicht Reißverschlüsse jeden Tag, also jeden
Genau.
Tag im Angebot, so weißt du, also
Es
irgendwie.
kann dann halt mal sein, das ist zum Beispiel die Hotspot, ist ja bei mir so eine Zubehörtasche oder auch Projekttasche, dass es die dann vielleicht einfach in ein paar Farbpaletten nicht gibt, weil ich gerade keine Reißverschlüsse finde. Das kann passieren.
Und wenn man jetzt so zuhört und sich überlegt, boah, ich habe ja auch noch so viel Kram hier rumliegen, den ich wahrscheinlich nie verwenden werde, kann man sich einfach bei dir melden und sagen, hier,
Auf jeden Fall.
soll ich dir das schicken oder so,
Gerne bitte
weißt du, also
erst Bescheid
wie
geben.
kommt man da in Kontakt mit dir?
Ich habe auf meiner Website www.secondsoulfactory.de ein Kontaktformular, was sehr gerne von Menschen genutzt wird, die mir Dinge zukommen lassen wollen. Und da kann man mir natürlich gerne schreiben. Man kann auch, ich bin ja auf ein paar Wollfesten und Märkten unterwegs, falls das jetzt zum Beispiel auch mal in der Nähe von jemandem ist. Und es eine überschaubare Menge an Spende ist, dann kann man das natürlich auch gerne dann vor Ort vorbeibringen. Also gerne darf man mir schreiben, wenn man etwas abzugeben hat. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und das ist überhaupt auch etwas. Ich bin auch privat eine sehr große Gebrauchtkäuferin. Ich finde, das macht so viel Spaß, mit den Menschen in Kontakt zu sein und die Dinge haben halt alle eine Geschichte. Also ich kann eigentlich bei jedem Stoff, weiß ich noch, das habe ich von Frau XY bekommen und ja, das macht es irgendwie auch für mich noch mal besonderer, dann mit den Stoffen zu arbeiten.
Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Weil ja irgendwie dann, ja genau, wie es in deinem Namen so ist, ja auch eine Seele dann da drin steckt und eine Idee oder eine Geschichte hinter dem Erwerb oder so, ne? Oder ja. Oder wenn es jetzt, ne, so Auflösungen sind von Menschen, die gestorben sind, ist ja auch eine Geschichte so mit dabei.
Ja.
Da habe ich auch mal von einer Freundin ganz viele Knöpfe gekriegt, die ihre Oma so gesammelt hat. Und ich habe schon mehrere vernäht und dann schicke ich ihr mal ein Foto und sage, guck, die Knöpfe sind wieder an einem Kleid dran oder an der Hose. Freut sie sich immer und sagt, ach ja, die Oma würde sich freuen. So,
Ja,
ja.
und das ist auch für Menschen, die mir was gespendet haben, halt total spannend. Also ich habe das halt schon mitbekommen, dass sie dann auf dem Markt sehen, ach guck mal, da ist mein Stoff, den habe ich ihr noch gegeben, der ist jetzt verarbeitet worden. Das ist halt irgendwie auch schön. Und ich habe
Ja,
das
das
Gefühl,
glaube ich.
gerade Textilien, wenn man leider eine Hausauflösung hat, in der Regel ja nun mal aus nicht so schönen Gründen, die Menschen versinken in Textilien. Also ich bekomme teilweise tütenweise Spenden und die sind froh, dass sie die irgendwo hinbringen können. Also das wird von vielen, glaube ich, auch schon als eine gewisse Last empfunden, dass man sich jetzt darum kümmern muss, dass diese Textilien irgendwo hingehen. In der Regel ist der erste Weg der Wertstoffhof. Also ganz viele haben mir gesagt, wenn du es nicht nimmst,
Oder die Kleiderspende, ne?
genau,
So.
ja. Also, das.
Und über Kleiderspende, Leute, habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Mit der Moni von Lulut, genau, die hatte da nämlich auch mal ein Post hochgeladen. Und da habe ich gesagt, Mensch, da würde ich gerne mal einen Podcast drüber reden. Und dann hat sie auch ja gesagt. Genau, und darüber hatten wir auch mal eine Podcast-Folge über dieses Altkleiderthema. Das, ne, Fluch und Segen von Altkleiderthema. Nimmst du jede Art von Stoff? Ist dir das wurscht, die Stoffqualität? Oder sagst du, ah, ich bevorzuge schon irgendwie eine bestimmte Stoffqualität?
Also, ich nehme keine Jersey-Stoffe. oder etwas, was wirklich stretchig ist, wenn es irgendwie Hosenstoffe mit einem gewissen Elastananteil, ja in der Regel so 5%, ist, das funktioniert noch ganz gut. Natürlich hätte ich am liebsten nur Baumwolle und nur Leinenstoffe, aber das ist halt einfach nicht die Realität. Und auch wenn ich Naturfasern absolut liebe und mir wünschen würde, dass unsere Welt nur aus Naturfasern besteht, verwende ich tatsächlich alles, weil ich einfach so die Devise habe, genauso wie mit zum Beispiel Polyester-Nähgarn benutze ich auch, weil wenn es nicht verwendet wird, was ist denn dann die Alternative? Das ist dann entweder Recycling, wo du eben auch schon gesagt hast, da wird ja auch wieder super viel Energie für gebraucht. Und so ist es eben auch mit Stoffen, wo Polyesteranteile drin sind. Also ich verwende wirklich eigentlich alles. Also von der Bluse über den Kissenbezug, alles Mögliche.
Ja. Und das interessiert jetzt die Nähenden hier beim Zuhören besonders. Mit was für einer Nähmaschine nähst du?
Mit was für einer Nähmaschine nähe ich? Da muss ich nochmal rüberspinksen. Ich kann mir die Zahl nämlich nicht merken. ich habe eine Haushaltsnähmaschine, die habe ich mir damals gebraucht von einer Freundin, einer Arbeitskollegin abgekauft. Das ist die Yanomi Memory Craft 6600.
Ja.
das war, also ich glaube, als sie die gekauft hat, war das so die Quiltmaschine. Und ich muss sagen, ich bin damit total zufrieden. Sie leistet ihren Dienst, was ein bisschen schade ist, dass sie keinen Freiarm so richtig hat. Das fehlt mir dann manchmal, aber so für meine Projektbeutel und so funktioniert das gut. Wobei ich auf der Maschine mittlerweile wirklich nur noch Knopflöcher und meine Labels drauf nähe, weil den Rest mache ich auf meiner Yuki DS 9000. Keine Ahnung, wie sie was heißt.
Auf deiner Yuki-Nähmaschine.
Also das ist eine Industrienähmaschine, die ist auch von einem Gebrauchtwarenhändler. Und die habe ich mir letztes Jahr tatsächlich zugelegt, weil ich nach meinem ersten Wollfest dem Kiel geholt in Duisburg. Das war total aufregend und auch super, super schön. Und ich fand die Chance, da zu sein, auch ganz, ganz toll. Ich bin dieses Jahr auch wieder da. Und danach war ich so gefühlt ein bisschen leer gekauft und hatte das Gefühl, okay, ich glaube, mit der Haushaltsnähmaschine funktioniert das nicht mehr. Und
Ich brauche jetzt einen Schnellnäher. Ne? Ja. Industrienähmaschinen sind ja auch Schnellnähermaschinen.
Und
ich
meine, die Memory Craft näht, glaube ich, 1000 Stiche pro Minute. Und jetzt die Industrienähmaschine kann halt im Maximum 5000 Stiche pro Minute. Da, so schnell nähe ich aber nicht. Ich bin gerade so bei 2.500 bis 3.000, da pendel ich mich so ein. Aber es ist natürlich schon ein wahnsinniger Unterschied. Vor allem bei den ganzen kleinteiligen Patches, die ich nähe, lohnt sich das schon sehr. Und ich liebe sie mittlerweile echt. Wir hatten Startschwierigkeiten.
Das glaube ich. Ich habe einmal bei einer Freundin so eine Industrienähmaschine schnell näher ausprobiert und darüber.
Ja.
Ich habe, glaube ich, auch gleich erstmal... die Nadel ist nicht abgebrochen, aber der Faden ist gerissen. Also jedenfalls habe ich sie gleich erstmal gefühlt kaputt gemacht.
Ich glaube, die kann man so schnell nicht kaputt kriegen. Aber
nee, also die sind ja auch unheimlich nachhaltige Maschinen. Die sind ja wirklich, die sind ja echt gefühlt für die Ewigkeit gebaut. Und ich glaube, gerade Yuki auch legt ja auch sehr, also ist ja, also ähnlich wie Pfaff legen ja unheimlich Wert darauf, dass diese Maschinen langlebig sind, weil sie eben von ihren Kunden, also von den Kunden wird genau das erwartet, also in der Industrie jetzt. Haushaltsnähmaschinen werden, glaube ich, anders konstruiert. Aber die Industrienähmaschinen sind auf jeden Fall so Robusttiere. Und wenn ich mich nicht täusche, hat der Marco Scheel hier von Nordwolle, der hat, glaube ich, auch alle seine Nähmaschinen aus, also aus Beständen quasi gekauft, keine einzige neue.
Ja, und ich meine, die muss man dann halt mal reinigen, mal ölen, einmal komplett durchgucken und so. Aber ich meine, wenn man sich da nicht mit auskennt, was ich ja jetzt auch noch nicht wirklich tue, aber ich bin bei sowas immer jemand, ich fuchs mich da dann halt rein. Wenn da jetzt gerade irgendwas nicht funktioniert, dann frage ich halt Google, was könnte es sein? Und so lernt man mit der Zeit ja dann auch generell seine Maschine kennen.
Absolut.
Aber am Anfang war es echt so ein bisschen, dann war ich auch so ein bisschen traurig, dass ich jetzt meine geliebte Haushaltsmaschine nicht mehr benutze. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn man vielleicht ein neues Auto oder ein neues Fahrrad hat und dann freut man sich zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ein ganz anderes, neues Gefühl, was man dabei hat. Ja.
Ja, absolut. Absolut.
Also ich kann es echt
Tja.
empfehlen. Mittlerweile kommt mir die Haushaltsnähmaschine halt auch sehr langsam vor und mit der Yuki rast man direkt los.
Ja. Das glaube ich, dass es auch manche Prozesse einfach einfacher macht, ne? Ja. So, wer jetzt total neugierig geworden ist, wo findet man dich? Wo kann man deine Täscheln begutachten und vor allem ja auch erwerben?
Genau, ich habe.
Und auf deiner Seite kann man nicht nur Taschen erwerben, will ich mal dazu sagen. Da kann man, wie gesagt, auch noch regional handgefärbte Wolle sich kaufen. Und du hast auch ein paar Stricknadeln im Angebot, habe ich da
Nee,
schon gucken.
Stricknadel nicht, aber ich habe auch noch Maschenmarkierer.
Maschenmarkierer, das war's.
Genau,
Jetzt.
Maschenmarkierer, die aktuell aus Angelschnur sind und halt auch Armbändern, Ketten und so weiter, die ich aufmache und daraus dann halt auch Maschenmarkierer mache. Genau. Da auch das Prinzip, wie bei allen Produkten, alles Secondhand und eben so nachhaltig wie möglich.
Ja, das heißt, man geht bei dir auf
www.
secondsoulfactory.de.
Genau, richtig.
Ihr findet das in den Shownotes. Draufklicken ist nicht wahlobligatorisch, sondern obligatorisch zu betrachten für alle
Und
Zuhörerinnen.
ganz wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, das geht manchmal so ein bisschen unter. Ich mache natürlich auch Sonderanfertigungen. Also wenn man jetzt denkt, meine Lieblingsfarben sind aber jetzt lila und gelb. Ich hätte gerne einen Projektbeutel in dem Farbschema. Sowas biete ich auch auf jeden Fall an. Und was ich auch schon für KundInnen gemacht habe, dass ihr euch ein Modell aussuchen könnt, egal welches, und auch Stoffe einsenden könnt. Wenn ihr zum Beispiel von jemand geliebten Stoffe habt und dann gerne so eine Art Erinnerungstasche haben möchtet, dann mache ich auch sowas möglich.
Ah ja, schön. Ja, ist ja auch nochmal ein sehr schönes und individuelles Angebot. Ja.
Und das berührt immer
Ach,
sehr
wie
mein
cool.
Herz, wenn sowas passiert.
Das glaube ich. Oh ja, das glaube ich. Da ist ja nochmal ein Tick mehr Emotion dahinter, wenn jemand irgendwie sagt, kannst du mir aus dem, wie ist denn hier, aus dem Karohemd von meinem Vater einen Projektbeutel machen,
Ja,
ne? Also irgendwie, ja.
es ist schon was ganz Besonderes. Das freut mich
Ja,
dann
das
immer.
glaube ich.
Ja, ihr findet mich auf
Ja.
Instagram unter @secondsoulfactory und genauso unter dem Namen auch bei YouTube, wenn ihr Lust auf meinen Handarbeitspodcast habt, in dem ich dann auch von aktuellen Projekten berichte und auch über die aktuellen Farbpaletten. Und dann gibt es auch schon mal ein Video, zum Beispiel, was jetzt demnächst kommt, dann zu dem Thema GOTS, weil ich so ein bisschen auf meinem Kanal so die Bandbreite von nachhaltigem Handarbeiten abdecken will. Und so ein bisschen, ja, wenn man Lust hat, da ein bisschen tiefer reinzugehen, dann ist man auf meinem Kanal auf jeden Fall richtig.
Ja, und da seht ihr dann auch das, was ich heute schon gesehen habe, nämlich die Strickprojekte, die ich heute schon exklusiv sehen durfte.
Genau.
Genau. Ach, schön. Ja, dann hoffe ich, dass das noch lange so läuft mit Second Soul Factory und weiterhin so Anklang findet. Du hast ja schon gesagt, du bist in Kiel geholt, etwas leer gekauft worden. Das finde ich total klasse, dass es Leute gibt, die es eben wertschätzen und sagen, nee, das ist mega und eine schöne Geschichte. Wir kommen später zu Terminen. Du hattest bei Terminen, glaube ich, Wollfeste reingeschrieben. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu, wo man dich vielleicht auch live dann mal antreffen kann mit deinen Projekttaschen, Maschenmarkier und deiner Wolle quasi. Und ja, cool. Sehr, sehr schön. Jetzt gucke ich gerade, du hast dich auch getraut, Empfehlungen aufzuschreiben. Yes, ich liebe es, wenn Gäste Empfehlungen aufschreiben.
Das habe ich mir gemerkt, deswegen habe ich so viele reingeschrieben.
Ja, ich habe dann auch was davon. Also das ist für mich echt so was, wo ich denke, ach ja, weil ich mache das jetzt schon fast 5 Jahre und es fällt mir echt zunehmend schwer,
Ja,
Empfehlungen,
das glaube
weil ich
ich.
habe so das Gefühl, alle meine besten Sachen habe ich euch schon empfohlen und euch schon gesagt,
Das
ne?
heißt, du musst das dann immer so ein bisschen
Genau.
zurückhalten, damit du in der nächsten.
Manchmal tue ich das tatsächlich. Also, ich könnte, also Manchmal tue ich das. Dann sage ich lieber nur eine Empfehlung, damit ich für die nächste noch eine zweite habe. Genau, aber du hast ganz viele Empfehlungen und mal ein paar Bücher hast du ja aufgeschrieben vor allem.
Genau.
Erzähl mal von diesen Büchern, die hier stehen.
Ich hole mir das eine gerade mal zur Hand. Und zwar das Flicken und Stopfen ist das. Das Handbuch für einen nachhaltigen Kleiderschrank von Nina und Sonja Montenegro. Das habe ich von meiner besten Freundin entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Und das ist ein total schönes Buch mit super schönen Illustrationen. Ich meine, du kannst es jetzt auch sehen. Also wirklich in einem ganz
Ach
tollen,
schön, ne? Ich heiße Fotte. Ach ja, wie
in einem
cool.
ganz tollen Stil gemacht. Und ich finde vor allem, es ist auch eine schöne Geschenkidee für Personen, die vielleicht nicht so viel mit dem Thema Handarbeiten zu tun haben, die aber vielleicht schon mal geäußert haben, ach, ich würde auch gerne mal meine Socken flicken oder so. Also es ist wirklich
Ja.
von Wolle wieder retten oder eine Hose kürzen. Visible Mending ist dort auch drin. Es ist alles sehr anschaulich erklärt. Finde ich wirklich ein richtig schönes Buch. Es macht total viel Spaß, da durchzublättern und da, also man merkt in dem Buch auch, da geht es wirklich auch sehr stark so um die, ja, um das Bewusstsein dafür, wie viel Wertschätzung wir Kleidung eigentlich entgegenbringen sollten. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema T-Shirt allein schon ansieht, jeder, der mal ein T-Shirt genäht hat von uns, weiß, wie viel Arbeit das braucht. Und dann gibt es ja leider Orte, an denen so ein T-Shirt 3 € kostet und man fragt sich, wie geht das überhaupt, dass das so günstig ist?
Ja.
Also es ist wirklich so eine Hommage an die Liebe zu Textilien und Langlebigkeit, würde ich mal sagen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
In welchem Verlag ist das erschienen?
Südwest.
Wenn du es gerade in der Hand hast.
Genau.
Ah ja.
Dann habe ich ein Buch, wenn ihr euch für Schafe, Wolle, die Bearbeitung von Schafwolle gerne beschäftigen möchtet. Das nennt sich Schafwolle verarbeiten und ist von, ich muss es mal gerade, es ist ein, ich würde sagen, eher ein Lexikon. Es ist jetzt kein Buch, was man mal leicht gemütlich auf der Couch
Oh ja, so ein dicker
liest.
Wälzer.
Aber es ist wirklich, wenn man was zu Hause haben möchte, wo man immer mal nachschlagen kann, wenn man jemand ist, der auch mal gerne neue Hobbys ausprobiert, mal ein bisschen färben will oder mal Wolle filzen möchte oder sich wirklich mit Schafrassen einfach mal ein bisschen beschäftigen möchte. Manchmal geht man ja spazieren und sieht die eine oder andere Schafsherde und dann kann man ein Foto machen und danach mal in das Buch gucken, ob man die vielleicht bestimmen kann. Das ist von Margrit Röhm, Katrin Sonnemann, Ulrike Klaassen, und Ulrike Klaassen-Büttner. Genau, das ist im Ulmer Verlag erschienen. Ich glaube, da hat auch die Frieda vom Wollkanal einen Artikel mit drin verfasst.
Ich bilde mir sogar ein, dass sie es in einem Wollkanal mal erwähnt hat, dieses
Ich
Buch.
mein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da klingelt auf jeden Fall was. Genau.
Ja, also ich bilde mir auch ein, dass ich das in dem Podcast schon mal gehört habe und ich
Ja.
hätte jetzt auch auf Wollkanal getippt.
Ja, also ist echt ein schönes Buch, ein schöner Wälzer, wenn man Lust auf was Wolliges hat. Genau.
Ja.
Und dann, was habe ich denn noch mitgebracht? Ah ja, genau. Ich kann euch einen Podcast ans Herz legen, wenn ihr Lust darauf habt, euch mit der Textilindustrie ein bisschen zu beschäftigen. Und zwar in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und das ist der Talk Slow Podcast. Ich kann es nicht gut sehen, was ich hier aufgeschrieben habe. So, genau, der Talk Slow Podcast, der Fair Fashion Podcast von den zwei Frauen von Bridge and Tunnel. Die sind auch auf Instagram unterwegs unter dem Label Bridge and Tunnel. Und das sind zwei Frauen, die haben in Hamburg ein Upcycling-Label gegründet und verarbeiten dort hauptsächlich alte Jeanshosen und machen daraus zum Beispiel Blousons oder auch Taschen und so weiter. Und in ihrem Podcast sprechen die immer thematisch zu diversen Themen, wie auch zum Beispiel dann sowas wie Kleidersammelstellen. Wie gut ist es, wie schlecht ist das? Oder zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Worauf kann man achten? Und das aber auch nicht die ganze Zeit mit so einem, ja, ich sag mal, mit so einem schweren negativen Ton, sondern die machen das spaßig, man lernt dabei was und hat danach aber jetzt auch nicht das Gefühl, oh Gott, wir können gar nichts mehr schaffen. Also die sind dabei immer noch sehr positiv, was ich sehr, sehr schön finde. Genau. Dann gibt es eine persönliche Buchempfehlung, und zwar ist es das Buch Six of Crows von Leigh Bardugo. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Fantasy-Bücher. Vielleicht kennen die meisten es schon. Also es war vor ein paar Jahren, war, glaube ich, das Lied der Krähen. Das ist auf Deutsch. Da war es, glaube ich, also es ist schon ein paar Jahre her, dass es auf jeden Fall sehr bekannt war. Und wenn ihr Lust auf eine sehr unterhaltsame Diebesgilde habt, in einer Fantasy-Welt, dann ist es auf jeden Fall genau das Richtige. Und ja, einfach super coole Charaktere, witzig, dramatisch, macht einfach sehr viel Spaß. Genau. Und dann gibt es noch ein Buch, was eigentlich aus unserer Küche seit gut einem Jahr nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist das Buch Sauerteigbrot für jeden Tag von Vanessa Kimball. Da gibt es wirklich Sauerteigrezepte, die einfach sind, die leicht in den Alltag einzubauen sind, wo man nicht irgendwie tausendmal kneten muss oder so. Falls ihr auch schon mal Brot selber gebacken habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Es gibt ja manche Brote, die muss man jede Stunde irgendwie nochmal drehen und wenden und so weiter. Und da sind wirklich super leckere Rezepte. Es gibt irgendwie ein Brot mit Käse und Pesto zum Beispiel oder ein Hafersauerteigbrot, was auch super lecker und sehr einfach ist. Also das ist wirklich so ein absolutes Lieblingsbuch, wenn es um Brotrezepte geht.
Okay. Ist da auch so ein Grundrezept drin oder muss man schon versiert im Sauerteigbrotbacken sein, damit man das klarkommt?
Nee, da ist tatsächlich auch von Grund auf ein Rezept drin, wie man auch den Sauerteigstarter erstmal herstellt und in verschiedenen Schritten und Stadien. Und vor allem, was ich sehr gut an dem Buch finde, die Rezepte sind so aufgebaut, dass die Uhrzeiten auch angegeben sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt morgen früh ein Brot backen will, wann muss ich dann am Vortag welche Schritte machen? Also es nimmt einen wirklich
Ach, wie
an die
schön.
Hand.
Das Denken ab.
Ja, weil manchmal, ich meine, wir haben alle einen stressigen Alltag, denke ich mal.
Ja.
Und dann nimmt einem das schon mal so ein bisschen ein paar Gehirnzellen ab.
Das ist gut. Vor allem, wenn jemand sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat, finde ich das gut.
Ja, also das fand ich einen großen Pluspunkt damals, als wir das Buch neu hatten. Ja, das erleichtert einem dann doch ein bisschen was.
Ja. Steht immer mal so auf meiner To-Do-Liste noch, mal mich da reinzufuchsen in Sauerteigbrot backen, weil das kriegt man auch bei einem Bäcker nicht mehr so. Also ich habe hier keinen Bäcker in der Umgebung. Es gibt ja manchmal Bäcker, die das einmal in der Woche, da muss man dann bestellen, ne? Aber hier gibt es keinen Bäcker, der das macht. Und es ist eigentlich ja sehr, also ich erlebe das als sehr bekömmliches Brot und habe immer gedacht, oh, das muss ich mal reinfuchsen. Aber habe eben genauso Schiss vor diesem Füttern und
Kann ich total
genau.
verstehen. Am Anfang ist das auch sehr viel. Ich war da eine Zeit lang total in der Sauerteigphase. Für mich gab es nichts anderes mehr als Sauerteig.
Ja.
Aber wenn man da, also wenn man den Starter dann einmal wirklich hat und der ganz gut funktioniert, mittlerweile backt Hanna eigentlich, also meine Frau, bei uns in der Regel sonntags tatsächlich das Brot. Und dann halt auch ein großes, und das reicht eigentlich für die ganze Woche. Also eigentlich hat man einmal die Woche dann die Arbeit, dass man 10 Minuten den Teig zusammenschmeißt. Und die Rezepte in dem Brot, in dem Buch sind eben auch alles Kastenbrotrezepte, also die meisten auf jeden Fall. Also der mischt man im Grunde den Teig zusammen, lässt den einmal gehen, wirkt den nochmal mit ein bisschen Wasser und dann kommt er in die Kastenform und geht da halt seine Weile und dann wird es gebacken. Also es ist wirklich, es sind sehr einfache und finde ich auch einsteigerfreundliche Rezepte drin.
Naja, muss ich also auch mal im Blick behalten, dieses Buch. Vielleicht komme ich dann noch dazu, auch irgendwie in diese Sauerteigbrotbranche einzusteigen. Ja, meine Empfehlungen sind nicht so tiefgründig, aber jetzt irgendwie, ja, im Moment ist da bei mir so, weiß auch nicht. Wir haben entdeckt, dass es die 5. Staffel von LOL gibt. Das kann man ja nur auf Amazon gucken, wenn man da ja, Prime-Mitglied ist. Wir gucken das, ach nee, das darf ich ja gar nicht offiziell sagen. Also wir gucken das zusammen mit anderen. Und also wir teilen uns da rein. Nicht, dass Amazon hier zuhört.
Bestimmt.
Weiß man es? KI macht es möglich? Ich weiß es doch auch nicht so richtig. Also auf jeden Fall ist da die 5. Staffel draußen und es ist einfach so lustig. Es ist so lustig, Leuten dabei zuzusehen, wie sie versuchen, sich Lachen zu verkneifen. Es ist einfach so lustig. Und irgendwie muss man lachen, weil die nie lachen dürfen. Und ja.
Ich habe tatsächlich kein Amazon Prime, aber das ist wirklich eine Serie, die es einem schon mal schwer macht. Also ich habe
Ja,
Ausschnitte gesehen und
also.
es ist einfach, also allein die Ausschnitte daraus zum Weg.
Ja, also wenn man mal die Chance hat, bei jemandem zu sein, der das hat, dann würde ich vorschlagen, sich das mal reinzuziehen, quasi in der Zeit, wo man Zugriff hat.
Ja, das könnte ich bei meinen Schwiegereltern mal machen.
Guck mal, siehst du, sagte, ich habe heute mal eine Idee, lasst uns doch mal LOL gucken
Alle
zusammen.
5 Staffeln durch.
Dann lachen auch alle. Ja, es guckt sich auch relativ schnell weg. Also, genau. Ja, also ich feiere es gerade sehr. Es ist nichts Neues. Ich glaube, ich habe LOL hier schon mal empfohlen, aber die 5. Staffel ist da. Genau. Wahrscheinlich ist schon eine Weile da und alle sagen, ja, schon längst. Aber wir kriegen es halt immer erstmal verspätet mit. Genau. Das finde ich bei Amazon auch so blöd. Wenn man da auf dem Account ist, zeigt einem das nicht an, hier, hallo, hier gibt es eine neue Staffel, sondern ich musste selber draufklicken. Ich sage so, oh, guck mal, vielleicht gibt es eine neue Staffel zufällig, ja. Und dann, hey, es gibt eine neue Staffel. Ich weiß gar nicht, warum die da das einem nicht auf dem Profil anzeigen, verstehe ich nicht. Oder haben wir irgendeine Profileinstellung falsch gemacht, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber es geht mir bei Netflix auch so. Manchmal
Ja, das stimmt.
zeigen die das einfach nicht an. Naja, was soll's. Vielleicht nicht gewollt, dass man es guckt. Aber ich finde gerade die 5. Staffel, also man kann ja jetzt über die Staffeln sinnieren. Die erste war sowieso grandios und die zweite auch. Aber so die dritte, vierte hatte ich so das Gefühl, ah ja, schwächelt so ein bisschen. Das Konzept so. Aber ich habe jetzt die 5. wieder sehr erfrischend. Also die
Ist Hazel Brugger
weiß, wie
da auch
man.
wieder mit dabei?
Absolut,
Ah, oh, sie
Hazel
ist
Brugger ist
super.
dabei. Und ich finde total genial, Otto ist mit dabei in der
Ja.
5. Staffel. Also der ist ja eigentlich schon steinalt gefühlt, ne? Aber
Der
irgendwie
Nostalgiefaktor.
absolut. Und die ganzen Comedians, die dort sind, haben das, also die haben alle gesagt, die haben so Angst vor dem, weil das quasi so deren, der war halt quasi so die Inspirationsquelle für alles. Also, und wenn man da so quasi wie so eine Art Mentor sitzen hat, der ihm das Lachen beigebracht hat, in Anführungsstrichen, dann darf man nicht lachen, wenn der Witze macht. Genau, nee, sind Thorsten Sträter ist auch mal wieder mit dabei, den mag ich ja auch sehr gerne. Und ach, ich kenne alle gar nicht mit Namen so. Manche kenne ich eben auch nur in ihren Rollen, ne? Das ist eigentlich auch
Horst Schlemmer.
gruselig. Nee, Horst Schlemmer, also Habe Kerkeling wäre eigentlich auch mal geil. Olaf Schubert ist mit dabei, der war auch schon mal da.
Ach, Olaf
Dann ist
Schubert,
so eine Comedian, die kannte ich.
ist es der mit dem Polunder?
Genau, der
Den
mit dem
finde ich zum
Polunder.
Schießen.
Und dann ist jemand aus Berlin, also so eine Comedian aus Berlin, die kannte ich vorher nie, aber die ist auch ganz witzig. Also sind ja alle witzig, ne? So, dann ist noch ein so ganz, sind noch zwei so ganz bekannte Comedien mit dabei. Ach, auch ein älterer Michael, nee, nicht
Anke
Meich, Michael
Engelke
hieß
und
der nicht.
Pastewka?
Nee, die sind nicht, also die kommen vielleicht noch, keine Ahnung, ich habe jetzt die letzten zwei Folgen noch nicht geguckt. Komme ja gerne mal als Gast, um zum Lachen zu bringen. Nee, aber wenn man sie sieht, kennt man sie. Das ist immer so, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Bei beiden fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Aber wenn man sie sieht, weiß man, kennt man auf jeden Fall. Und dann ist noch ein Schauspieler mit dabei, der Elias Mbarek ist mit dabei. Von Fuck You Goethe. Und die Ina von Inas Nacht, hier, wie heißen die mit Nachnamen? Ina
Müller.
Müller. Genau. Ja, aber die haben ja keine Chance. Also die sind quasi chancenlos sein. Und das Geile ist, da verrate ich, glaube ich, noch nicht so viel. Also die kannten den Cast quasi und haben sich so ein bisschen, also manche haben sich so ein bisschen auf diesen Cast vorbereitet. Und Thorsten Sträter kann ja so total trocken Texte vorlesen, ne? So, also der killt mich eh. Also das ist sowieso einer. Ich habe schon letztens zu meinem Mann gesagt, wir müssen uns echt mal Karten für eine Show von dem besorgen, weil ich glaube, der macht immer den Mund auf und ich lache mich tot. Die ganzen
Bist
Abend.
du dann
Also,
die,
das ist
wenn
immer so
alle
lustig.
still sind, die dann noch länger lacht?
Absolut, absolut. Kann ich auch ein paar Szenen erzählen. Ice Age. Film Nummer 2. Der Film hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Man sieht noch so eine Schneewehe, aber man sieht hinten schon so einen Schatten springen, dieses Eichhörnchen. Und ich lache schon laut los und alle so, ist noch gar nichts passiert. Aber schon zu wissen, dass dieses Eichhörnchen jetzt gleich kommt,
Sehr sympathisch.
zerreißt mich völlig. Und der liest also auch so einen Text so furztrocken vor und ist halt, also es hat mich so zerrissen auf dem Sofa, weil es so lustig war. Und ja, also echt, also wenn du die Chance hast, bei deinen Schwiegereltern, dann nutze ich sie, weil es echt lustig. Ich mag es ganz gerne. Ich finde das Konzept auch mega. Also muss man echt den Michael Bulli-Herbig auch mal lassen, dass er dort echt was rausgehauen hat an Format. Schade, dass es eben nur auf Prime ist. Schade, dass es irgendwie offenbar er mit seiner Idee bei normalen Fernsehkanälen nicht gut, also offenbar nicht gelandet ist,
Ja,
ne?
es ist echt schade.
Ja. Ja, oder ja. Ja, aber ja. Ist es. Und man kann auch ein Probeabo abschließen für 3 Monate. Dann kann das dann gleich wieder kündigen, sofort. Und dann kann man auf jeden Fall alle 5 Staffeln sehen. Oder du musst mal von Münster nach Göttingen kommen, auf unser Sofa, und dann kannst du sie auch alle angucken.
Ja, also ich bin seit, ich glaube, über 5 Jahren, ich sag mal, Amazon frei.
Ja, ich kann das total verstehen.
Also ich habe mir das irgendwann so überlegt, dass ich das nicht unterstützen will und
Ja.
es funktioniert erstaunlich gut. Außer, dass man halt auf so eine tolle Serie wie LOL halt verzichten muss, was manchmal
Ja.
wehtut.
Ja, und also wie gesagt, also
Ich glaube, ich rufe morgen mal meine Schwiegereltern an.
Man kann sich Zugangsdaten kann ja verloren gehen, die stehen dann auf so einem Zettel. Huch, was ist denn das? Ach, so.
Ups.
Ups. Genau, ich
Ja.
denke, da trifft es nicht den falschen Anbieter. Ja. Okay, kommen wir zum Abschluss zu Terminen. Und da ist natürlich erst einmal total wichtig, liebe Nette, wenn man dich live und in Farbe sehen möchte und deine Taschen live und in Farbe begrapschen möchte, oder begrabbeln, wie die Strickerinnen gerne sagen, wo muss
Kuscheln.
man kuscheln? Auch sehr schönes Wort. Wo muss man vor Ort sein, um diese Chance zu kriegen?
Ich bin als allererstes in diesem Jahr am 5. April auf dem Greenhouse-Markt in Osnabrück. Der findet allerdings auch am 4. statt, also der ist freitags und samstags, aber ich bin nur samstags da. Ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass man dann nicht nachher denkt, ich bin jetzt
Wo ist sie
freitags hier,
denn?
aber wo ist sie denn?
Ja,
Genau. Ich kann
ja.
leider an dem Freitag nicht. Dann bin ich am 17. und 18. Mai auf der Kiel geholt in Duisburg. Und ich bin auch zum ersten Mal in Kassel dabei, am 5. und 6. 7. Ich bin total aufgeregt wegen Kassel. Ich glaube, das wird
Wieso?
nochmal. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer einfach als.
Finster? Würde ich
Ja,
nicht
also
sagen.
es ist für mich auch nochmal, natürlich ist es eine weitere Fahrt, irgendwie man bleibt da auch über Nacht. Ich glaube, es ist ein Hauch internationaler. Also ich glaube, zum Beispiel von Steven West gibt es auch einen Stand.
Dieses Jahr echt, das wäre
Wenn
neu, das wäre verrückt.
ich glaube, ja.
Krass.
Und ja, da werde ich auf jeden Fall draußen zu finden sein, falls sie mich sucht.
In den Kolonnaden. Da
Genau.
ist es auch sehr schön, um ehrlich zu sein. Und die Farben sind natürlich bei Naturlicht viel schöner zu sehen als in der Kongresshalle.
Genau.
Ja.
In Kiel bin ich auch draußen. Irgendwie finde ich das immer ganz nett auf so einem Wollfest. Man muss natürlich immer hoffen, dass das Wetter mitspielt. Aber
Ja.
gerade der Faktor, wie du es gerade gesagt hast, mit dem natürlichen Licht, finde ich, ist immer ziemlich, ja, wichtig.
Ja. Ja.
Genau.
Ja. Ja, ich werde auch hoffentlich nach Kassel kommen können. Am Sonntag,
Das wäre doch cool.
Mein Mann ist bis Samstag auf Dienstreise in Japan. Er kommt Samstag aus
Oh.
Japan zurück. Und ich habe ihn dezent gefragt. Ich sage so, denkst du, dass du jetlagmäßig in der Lage bist, Sonntag die Kinder zu hüten? Und er hat gemeint, ja, er denkt schon. Ich glaube, das
Kann man das
also.
so vorausschauend wissen?
Ich weiß nicht, klar, wer hat mir zuliebe gesagt, nach 2,5 Wochen werde ich sie wahrscheinlich mal rausschicken, damit sie wieder normal ist. Genau, ich werde wahrscheinlich auch Sonntag aufs Kasseler Wollfest kommen. Genau, und ja, es ist groß, aber Katja macht das mit so viel Herz, da wirst du dich, bin ich mir sehr sicher, wohlfühlen.
Ich habe sie auf der Kiel geholt kennengelernt und die war auch so nett. Also es wird auch total gut organisiert, was ich bis jetzt mitbekommen habe und auch von allen anderen AusstellerInnen und BesucherInnen habe ich wirklich nur Positives gehört.
Ja, sie gibt sich da unheimlich Mühe. Es gibt natürlich jedes Jahr irgendjemand, der was zu meckern hat, weil es so ist. Letztes Jahr war es die lange Essensschlange beispielsweise. Aber Katja nimmt sich so mit jeder Geduld so jedes Problem an und guckt dann, wie sie im Jahr drauf das irgendwie besser machen kann oder eine andere Lösung finden kann oder nochmal Feedback auch diesen Caterings-Unternehmens gibt und so. Und das ist irgendwie so, also ja, ich kann da, glaube
Ich
ich, auch nicht
hoffe,
ganz
dass.
objektiv sein, sondern bin da total subjektiv verliebt in Katja.
Ich meine, das ist auch einfach ein Wahnsinn, so ein Wollfest zu organisieren. Ich glaube, wenn man das nicht so mitkriegt, was da alles hintersteht, auch mit Sicherheitsbedingungen, was weiß ich, Fluchtwegen, Essen, das ist ja einfach ein ganz schöner Rattenschwanz und vor allem, das sind ja die wenigsten, die das hauptberuflich nur als VeranstalterInnen machen, sondern die machen ja hauptberuflich eigentlich was anderes. Also ich finde es schon Wahnsinn, wie viele große und auch wirklich schöne Wollfeste es ja in ganz Deutschland gibt.
Absolut.
Apropos, ich bin am 29. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Das
Am
kommt
letzten
natürlich so ein bisschen drauf
Donnerstag.
an.
Warte, das ist dieses Mal der 27. März.
Ach, perfekt. Am 29. und 30.3. Sind die Bielefelder Wolltage. Die finden zum ersten Mal statt. Da kann ich leider nicht als Ausstellerin hin, weil ich das alleine hätte machen müssen. Und das ist ein bisschen utopisch. aber ich werde am 29., also den Samstag, als Besucherin dort sein. Also wer will, kann mal Hallo sagen. Genau. Und ich glaube, gerade so, wenn ein Wollfest zum ersten Mal stattfindet, dann ist es immer ganz gut, wenn ein paar Leute noch davon mitbekommen.
Ja, ich finde es so schade, weil Bielefeld von mir aus, also von Göttingen ist eigentlich nichts weit gefühlt, aber eben auch nicht so weit ist. Aber meine Oma wird am 9., also feiert am 29. ihren 85. Geburtstag und da ist natürlich emotional, also fahren wir natürlich hin zur Oma.
Das ist ja klar.
Genau, aber so ein bisschen habe ich gedacht, auch wie schade, weil es ja lange gefühlt, also weiß nicht, wo ich angefangen habe zu stricken, hier im Göttinger Raum, sage ich jetzt mal, so gar nichts war. Es war entweder dann NRW oder Berlin oder irgendwo München.
Ja, im Süden sind
Und
auch ganz viele Wollfeste.
genau, und ja, und dann kommt irgendwie Katja mit Kassel und jetzt finde ich total cool Bielefeld, also langsam
Und
kriegt
das
man
bunte
so.
Schaf, ich glaube, das hattest du in der letzten Folge auch gesagt, das bunte Schaf wird es ja auch wieder geben. Dafür habe ich mich beworben, also vielleicht bin ich auch da.
Genau, aber das bunte Schaf ist doch Richtung, ist das nicht schon wieder Richtung Westen, NRW?
Düsseldorf, zwischen Düsseldorf und
Düsseldorf, genau, in
Köln.
der Nähe von Düsseldorf und Köln, ja, genau.
Genau.
Genau, ja, also,
Ja, es ist auch wieder ein
ja,
bisschen
schön.
weiter für dich.
Ja, also nicht ganz so im heimischen Umfeld, sage ich jetzt mal, das klingt blöde. Also
Ja.
natürlich kann man auch nach Düsseldorf zu einem Wollfest fahren und auch nach Berlin. Ist von Göttingen gar kein Problem, nach Berlin mit dem Zug zu fahren, aber irgendwie so fand ich es irgendwie nett, dass erst in Kassel jetzt das ist und jetzt irgendwie in Bielefeld auch noch irgendwie so, ja, das wäre irgendwie ganz nett, dass das so ist. Genau. Jetzt haben wir die ganzen Daten gesagt, außer von Kassel. Kassel findet am ersten Wochenende im Juli statt. Kann man sich immer im Kalender markieren, findet immer am ersten Wochenende im Juli statt. Und dieses Jahr ist der 5./6. Juli. Genau. Und Tagestickets gibt es bestimmt noch. Letztens hat jemand gemeint, es sei auch schon ausverkauft, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Sondertickets vor allem alle ausverkauft sind. Also man konnte irgendwie so ein Ticket kaufen, noch für so einen Strickabend am Freitag mit Eintrittskarte für Samstag, Sonntag. Man konnte sogar mit Übernachtung Tickets buchen. Also ich glaube, die sind tatsächlich alle schon weg. Hustibui, aber an der Tageskasse bekommt man, wenn man nur einen Tag jetzt zum Beispiel hinfährt, auf jeden Fall noch ein Ticket. Da bin ich
Gehe auch mal davon aus.
absolut. Und letztens war es mit Online-Ticket genauso lange anstehen, wie wenn man kein Ticket gehabt hätte. Also von daher.
Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein
Also,
Qualitätsmerkmal.
genau, also von daher, also selbst wenn ihr jetzt denkt, Scheiße, ich muss, habe aber jetzt noch kein Ticket, will es an der Tageskasse kaufen, macht euch keinen Stress. Ihr steht genauso in der Schlange wie die Leute mit dem Online-Ticket und kriegt jeder da seinen Eintritt, ich glaube auch. Und ich finde es ja auch vom Eintrittspreis her immer noch ungeschlagen, ne, dass sie da sagt, okay, sie guckt, dass sie den so gering wie möglich hält, damit die Leute ihr Geld an den Ständen halt investieren und die Leute, also quasi euch geben quasi und nicht nur an die Veranstaltung da verhöchsen. Das finde ich auch immer noch ziemlich cool. Behalt es bei, Katja, falls du hörst. Okay. Ich glaube, das war's an Termin. Ja. Und dann können sich die Zuhörerinnen auf keinen Fall beschweren, dass wir eine zu kurze Folge gemacht haben. Wir haben ordentlich geschnackt, Nette. Zum späten
Ich
Abend
hatte
hier.
schon fast die Vermutung, dass das passieren wird.
Eventuell könnte das so sein.
Hast du denn
Aber
einen Tipp, wie man Podcast-Folgen kürzer hält? Für
indem man
mich
nicht so.
auch.
Indem man nicht so viele Kategorien macht. Also es ist einfach, ich glaube, das liegt echt, so mehr Kategorien man macht, desto mehr kommt man ins Schnacken. Und finde auch im Dialog mehr. Also ich finde ja, wenn ich eine, ich habe ja auch schon Podcast-Folgen alleine aufgenommen, die sind immer kürzer. Also ich glaube, wenn man so monologisiert, ist es auf jeden Fall kürzer, als wenn man sich mit jemandem unterhält. Aber ich mag ja lange Podcast-Folgen total gerne. Also bei mir dürfen die 1,5 Stunden, 2, 3 Stunden gehen. Ich habe überhaupt keinen Stress damit. Das ist wunderschön. Ich mag das. Ich staffel mir die auch gerne selber ein. Also, ne? So. Von daher ist man
Da
bei
bin
mir
ich
mit
ganz
kurzen
bei dir.
Podcast-Folgen an der falschen Adresse.
Obwohl, dann, wenn man einen Podcast gefunden hat, von dem es schon ganz viele Folgen gibt, dann ist das auch okay, weil dann kann man ja einfach mehrere Folgen hintereinander weghören.
Das geht, ja, das stimmt natürlich. Da ist die Not nie so groß. Die kommt dann erst, wenn man aufgeholt hat, quasi. Genau. Aber ich hatte mir überlegt dieses Jahr, ich hatte ja letztes Jahr so ein kleines Dissolvett für meine Gästinnen gemacht und ich hatte dieses Jahr überlegt, dass ich nach dem liebsten Näh- oder Trick quasi frage oder Hack, den man hat. Das heißt, du darfst dir deine Kategorie aussuchen, ob nähen oder stricken. Und dann kannst du mir überlegen, was ist da so dein liebster Hack quasi? Weil ich dachte, das ist vielleicht auch ganz nett, das miteinander zu teilen, weil manchmal glaubt man gar nicht, dass andere den Hack vielleicht noch gar nicht kennen. Man denkt irgendwie, der ist doch ganz bekannt, ja. Und der nächste sagt, what? Habe ich noch
Was
nie
nehme ich denn
gehört.
jetzt?
Du darfst doch beides nehmen. Wenn dir für beides was einfällt, her damit.
Ja, ich versuche mal beides. Und
Okay,
bei dem
super.
einen sage ich dann nichts, wenn mir nichts einfällt. Also mein liebster Näh- oder Strickhack. Tatsächlich habe ich bei beiden was. Und
Ja,
zwar
schön.
beim Nähen ist es die sogenannte Hebamme, heißt es, glaube ich. Also sprich, wenn man einen Stoff näht und der zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, einen halben Zentimeter dick ist und ich möchte ansetzen, den zu nähen, dann steht das Füßchen ja schief. Und dann halt einfach ein Stück Stoff dahinter zu legen, damit das Füßchen so hoch ist wie der Stoff, den man nähen möchte, um vor allem den Anfang zu nähen. Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele von euch, aber gerade so in den Anfangsjahren, wenn man manche Säume auch gerade angefangen hat und zu nähen oder so, dann hat das schon einen Unterschied gemacht, wie schön die Naht dann am Ende wird. Und ich finde,
Auf
das
jeden
ist ein
Fall.
wirklich praktischer Trick. Es gibt, glaube ich, auch Hebammen richtig zu kaufen, die dann irgendwie aus Plastik oder sowas sind. Habe ich bisher nicht, aber ist bestimmt sehr praktisch.
Mir hat mal eine Freundin, die mir auch damals geholfen hat, hier das alles online zu kriegen. Grüße gehen raus an die Judith, aber ich glaube, die hört den Podcast nicht. Hat mir mal im 3D-Drucker so etwas
Ah, ja,
ausgetüftelt
das ist ja
quasi.
super. Da kann man ja direkt zwei verschiedene Höhen mit einstellen.
Genau, die hat mir ja immer
Weil man es übereinander
so
legen, ja.
und einmal so quasi. Und ich habe auch
Sehr
irgendwo
gut.
noch mal eine andere Variante davon. Genau, die hat es mir mal gemacht. Da wollte sie ihren 3D-Drucker ein bisschen testen mit verschiedenen Dingen quasi.
Ist doch
Und
praktisch für
in
dich.
Bezug auf Hebamme, und ich glaube, das ist auch noch mal etwas, was viele vielleicht gar nicht wissen. Es gibt Nähfüßchen, die haben hinten, ich glaube, da gibt's, ich glaube, das ist egal welche Maschine. Nee, so der Standard-Nähfüßchen hat hinten wie so eine kleine Feder und manchmal wie so einen kleinen schwarzen Knopf oder lass es eine andere Farbe
Ja.
sein. Und da kann man auch, wenn man das Nähfüßchen so, also den dicken Stoff da so drunter schiebt und das kippt so rum, kann man das so ein bisschen gerade kippen und diesen Knopf reindrücken. Und dann bleibt das, rastet es wie ein quasi. Dann
Ah.
wird das, ist es nicht mehr flexibel und flexibilisiert sich erst quasi, wenn es über die dicke Stelle drüber ist, fluppt quasi dieser Gummi wieder raus
Cool.
oder dieses Ding. So zum Thema, also ich glaube, das ist wie so eine kleine integrierte Hebamme.
Das müsste ich
Genau.
mal ausprobieren, weil den Knopf hat
Guck mal.
meine Maschine auf jeden Fall.
Absolut. Das haben ganz viele Nähfüßchen, so die Standard-Nähfüßchen haben das
Ja.
total unabhängig von welcher Maschine, haben das quasi. Ich wusste auch lange nicht, wofür dieser Knopf gut ist, bis ich irgendwann mal drauf gedrückt habe.
Einfach mal machen.
Dachte, huch, da wird ja das Nähfüßchen steif. Und das ist eigentlich dann ganz cool, genau, auch so für so einen Nahtansatz oder wenn die Hebamme nicht hoch genug ist oder wie auch immer.
Ja.
Oder mitten im Stoff auch kann man das machen, wenn mitten im Stoff so ein Huckel kommt. Genau. Ja.
Ja, ich finde, das ist am Anfang, also irgendwie als ich jünger war, war das immer total die Katastrophe, weil
Absolut,
man
denn.
das tausendmal versucht hat, tausendmal die Naht wieder aufgemacht hat und es wurde irgendwie nicht schöner,
Ja.
bis ich dann echt diesen Trick irgendwann mal gefunden habe. Ich glaube, es war von Einfach Nähen.
Ja,
Ich glaube, das ist ein
bestimmt.
YouTube-Kanal.
Ja.
Ich glaube, bei ihr habe ich das irgendwie mal gesehen.
Ja. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man so ein Stoffstückrest nimmt, dass man auf den auch schon losnähen kann und dann wirklich der Nahtübergang sehr schön wird, ne? Das ist natürlich bei
Ja,
den
und vor allem,
Plastikteilen nicht cool. Das ist so.
ich
Geht das
finde das
nicht.
mit dem Stoffrest halt praktisch, weil ich in der Regel hat man ja von dem Verschnitt sowieso was von dem Stoff, den man vernäht, was
Ja,
übrig und dann
ja.
hat man wirklich die exakte Höhe, die man braucht.
Genau. Ja, ist schon so. Also es ist
Das finde ich
wirklich,
ganz gut.
kann man sich gut selber basteln. Und dein
Ja.
liebster Strickhack?
Ich glaube jetzt so ad hoc würde ich sagen, Lifelines sind auf jeden Fall, finde ich, der beste Strickhack, weil man vor allem so ein bisschen mehr Entspannung beim Stricken verspüren will, weil man gerade zum ersten Mal, ich weiß nicht, ein Zopfmuster macht oder irgendwas Kompliziertes. Also wirklich, im Grunde zieht man einen Wollrest durch die Maschen, die gerade auf der Nadel liegen, durch, lässt den auch wirklich da und damit hat man den Vorteil, wenn ich jetzt in 10 Zentimeter merke, oh verdammt, ich habe vor 5 Reihen was falsch gemacht, dann vor allem bei Zöpfen oder so, also ich weiß nicht, wie das anders geht, müsste man sonst gefühlt von ganz von vorne anfangen, weil je nachdem, was man falsch gemacht hat, ist es einfach da nicht mehr zu retten. Und dann kann man wirklich bis zu dieser Stelle aufribbeln und dadurch, dass dieses Garn halt in den Schlaufen liegt, kann man an der Stelle einfach die Nadeln wieder durchmachen und an der Stelle wieder ansetzen.
Ja.
Wichtig ist nur, dass man sich auch notiert, in welcher Reihe man die Lifeline gelegt hat.
Und am Geist, muss ich sagen, finde ich auch Anleitungen, wo drin steht, hier macht es Sinn, eine Lifeline einzuziehen. Finde ich mega, wenn eine Anleitung das schreibt, also falls du irgendwie, ne, dann wäre es jetzt gut, eine einzuziehen. So.
Ich finde, es macht immer mal wieder echt Sinn, egal was man ausprobiert, weil, also, ich gucke halt wahnsinnig gerne beim Stricken dann irgendwie einen Podcast oder so. Und dann ist man einfach manchmal abgelenkt. Und dann macht
Ja.
man einen kleinen Fehler. Und ich finde, dann nimmt man sich einfach so ein bisschen den Stress, dass man jetzt Adleraugen haben muss die ganze Zeit.
Absolut. Oder eben, was, also ich bin ja auch jemand, denke immer, hätte ich sie nur eingezogen? Ja, das ist der häufigere Gedanke, als ich habe sie eingezogen.
Ist mir auch schon passiert.
Und ich bin ja dann auch jemand, der dann konsequent zurückstrickt. Also, weil ich ja dann auch sage, okay, ich kann das nicht rippeln. Das ist irgendwie so Patentmuster oder so ein Kram. Sondern ich stricke das dann zurück. Und wenn man das über 4 oder 5, 6 oder 9, 10 Reihen
Oh,
alles schon
Patent.
passiert,
Ja.
zurückstrickt, ist, es wird wirklich, also es ist super frustrierend. Das ist einfach scheiße. Und dann ist natürlich eine Lifeline total klug, ja? Hätte ich mal in mein Kohlding mehrfach einziehen sollen. Also den habe ich auch ein paar Reihen zurückgestrickt. Ich glaube, insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, habe ich bestimmt im Patent halt 10 oder 12 Reihen zurückgestrickt.
Oh
Weil ich
Gott.
immer wieder eben genau das ist es, man unterhält sich. Oder am geilsten war, ich will das Strickstück zeigen. Guck mal, was ich hier schön stricke und es rutscht so von den Nadeln. Und ich so,
Oh nein.
nein.
Also ich bin über die Jahre
Also.
schon besser geworden mit diesen, ich sag mal, Strickoperationen, wo man dann irgendwas
Ja.
rettet. Das lernt man ja auch mit der Zeit irgendwie ein bisschen. Aber es
Ja.
gibt Sachen, also ich habe für Hannah, also einen Loop-Schal gestrickt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, der ist Ich krieg es gerade nicht mehr zusammen. Ich werde es dir nachtragen. Dann kannst du es die Shownotes schreiben. Das war ein zweifarbiger Patent-Loop mit Zopfmuster. Und da war ich so
Wenn
froh,
sonst
dass ich
nichts
zwischen.
ist.
Da war ich so froh, dass ich da Lifelines zwischendurch eingezogen habe. Also, ich weiß, es gibt Leute, die können auch Patent retten, wenn da was schiefgegangen ist, aber da kapituliere ich komplett. Also,
Aber
wenn
da
bei.
gibt's, also ich, es gibt auf jeden Fall ein sehr cooles Video von Steven West dazu. Im schönsten Holländisch, aber man sieht ja, was er da treibt. Und da zeigt er, wie man
Ja.
halt Patent und Patent rettet. Quasi, wenn man
Oh, das ist
Strickfehler
gut zu
entdeckt.
wissen.
Musste mal gucken. Ich glaube, die nennen
Ja.
das ja Brioche, glaube ich, ne? Also,
Ja.
genau. Und da zeigt er das mal. Und ich finde dieses Video echt gut. Also,
Das ist
ich
gut
denke
zu
so,
wissen.
wuhu.
Das nächste Mal, wenn ich Patent stricke, werde ich es mir mal angucken.
Ja, genau, der zeigt das. Und ja, genau, ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt, aber man sieht ganz gut, was er da treibt. Also,
Sehr
genau,
gut.
ja. Ach, liebe Nette, dann haben wir es geschafft, quasi. Gut, jetzt haben wir guck mal, jetzt haben wir schon fast die 2-Stunden-Marke geknackt. Ich danke dir, dass du meine Gästin heute im Podcast warst. Und
Danke, dass ich hier sein durfte.
ich hoffe, dass wir uns dann in Kassel live sehen. Und dann kann ich nämlich auch mal deine Taschen begrapschen.
Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass dein Mann kein Jetlag hat oder ein
Oh ja.
geringes auf jeden Fall.
Ja. Also tatsächlich bin ich auch zögerlich, mir jetzt schon Online-Tickets zu holen, weil ich denke, ich guck mal,
Ja.
wie der wieder ankommt. Und gerade so im klimatisierten Flugzeug, also das ist ja auch so eine Bakterienschleuder, dagegen kann man ja einfach nichts tun. Also ich werde mir wahrscheinlich Samstag auch erstmal angucken, wie er aussieht. Aber ich hoffe natürlich, dass ich wenigstens einen Tag aufs Wollfest kommen kann. Das ist ja auch einfach schön,
Ja, die
da
Atmosphäre
zu
auf diesen
sein.
Wollfesten ist einfach immer schön.
Ja. Ach ja, und weiß auch nicht, das ist jetzt dann das dritte Mal und irgendwie, es gibt ja Aussteller, die jetzt auch zum dritten Mal dann da sind irgendwie und das ist irgendwie so schön und es gibt eben die Chance, ein paar Leute live zu sehen. Also dich würde ja quasi die Chance bestehen, aber auch die Astrid von Bodulina würde ich dann nochmal sehen können. Die kommt ja auch und Katja sowieso und ja, es gibt einfach so Leute, wo es nett ist. Ja. Wo es einfach eine Gelegenheit gibt, sie zu sehen und Hallo zu sagen und zu schnacken und sich zu
Und
freuen.
alle auf einem
Und
Haufen.
kommt nicht auch die Frieda von Rouljan zum Wollfest Kassel?
Ich glaube nicht.
Ah ja, okay. Die hatte, glaube ich, mal so einen
Also ich.
Aufruf gestartet. Da hat sie Mitarbeiter gesucht. Habe ich auch schon überlegt, vielleicht stelle ich mich einfach an ihren Stand, wenn sie.
Ich glaube, in Kassel ist sie nicht dabei. In
Ah
Kiel
ja.
geholt ist sie aber, glaube ich,
Ah ja.
dabei. Da war sie auf jeden Fall auch letztes Jahr. Und ich glaube, auf den Bielefelder Wolltagen. Da
Ah
meine ich, ist
ja.
sie auch.
Ah, die Bielefelder Wolltage sind am falschen Wochenende. Seh
Ach,
schon.
nächstes Jahr dann vielleicht.
Letztens hat die Sarah van Draat geschrieben, dass sie auch auf die Bielefelder Wolltage als Besucherin geht. Ich denke mir so, oh. Ja. Dann habe ich sie angeschrieben. Ich sage so, bist du in Kassel? Eventuell Sonntag. Nein, ich fahre Samstag. Ich so, nein. Also schön, schön für dich, aber schlecht für mich. Genau, nee, aber ich habe immer so das Gefühl, so ein bisschen wie ein kleines Klassentreffen oder so ein irgendwie nett.
Ja.
Ja. Und
Ja, vor allem wie
unkompliziert.
du bist ja jemand, der dann auch schon viel im engeren Kontakt mit anderen Leuten dann stand, wie zum Beispiel auch mit Bodolina oder so. Das fühlt sich ja dann auch noch mal ein bisschen anders an, wenn man zu sowas fährt und
Auf jeden
so ein
Fall.
richtiges Gesicht hinter den kleinen Labels hat.
Ja.
Oder
Und ich. Ich habe
großen
sie ja
Labels.
letztes Jahr auf dem Woll Festival Kassel angefragt, ob sie Lust hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen.
Ach, das ist cool.
Beim Kauf der Tasche habe ich gesagt, würdest du mit mir einen Podcast aufnehmen wollen? Und sie hat ja gesagt. Und so habe ich ja auch die Margit von Alte Künste, die habe ich auch an ihrem Stand auf dem
Ja.
Wollfest angesprochen. Und die war ja letztes Jahr krank. Also das ist jetzt nämlich auch so jemand, die
Ach,
ich jetzt lange nicht
schade.
gesehen habe und wo ich mich auch freuen würde, die mal wieder zu.
Ja.
Genau.
Die Folge hat mir
Genau.
auch richtig gut gefallen, weil das halt, ne, mit Pflanzenfarben und Färben, das fand ich echt
Die war
ziemlich
super
cool.
beliebt, diese Folge. Also die hat, glaube ich, in dem Jahr alle Klickraten
Gesprengt.
gesprengt. gesprengt, genau. Gibt es so Folgen, die das tun, das ist ganz spannend. Und dann gibt es auch so Folgen, die das tun, die man gar nicht in der Erwartung hat, zum Beispiel die Folge, wo wir gar kein Monatsthema hatten, wo ich mich einfach mit einer Zuhörerin, Hack und Nadel, liebe Grüße, unterhalten habe, die hat letztes Jahr die Zuhörerinnenzahlen gesprengt. Auch ziemlich cool. Wir haben nur geschnackt. Wir haben eigentlich gar nichts weiter. Kein Input, nichts nur. Also, ja, schon auch Inspirationsquelle natürlich auf jeden Fall, wenn man sich natürlich austauscht. Aber fand ich irgendwie auch sehr interessant, dass das irgendwie auch offenbar eine sehr beliebte Folge war.
Ich mag
und die Dani ist einfach, die war auch super nett, also sehr einfach und super Zuckermensch. Also, ja.
Ich finde aber auch, also ich gucke halt auch super viel YouTube-Podcasts und ich mag auch total gerne Folgen, in denen man so ein bisschen das Gefühl hat, man sitzt gerade neben denen und hängt gemeinsam ab und irgendwie werkelt dabei nebenbei. Die Folgen fühlen sich dann auch irgendwie ein bisschen anders an.
Ja.
Aber ich bin auch ein ganz großer Fan tatsächlich von so Q&A-Folgen. Die höre ich auch total gerne von Podcasts, weil man da einfach nochmal so ein bisschen näher hinter die Kulissen gucken kann und auch was man vielleicht privat noch so macht oder so. Das finde ich auch cool.
Das ist spannend. Die Statistik spricht eine andere Sprache, aber ich freue mich, dass es dir gefallen. Aber ich versuche mich auch gar nicht so an die Statistik zu halten. Also mir wird ja von, also auf meinem Blog habe ich dieses Statistik-Tool nicht installiert, weil ich dachte, nee, das macht mich nur verrückt. Aber bei Spotify und Apple iTunes, wenn du das dort hochlädst, kriegst du automatisch eine um die Ohren gepfeffert.
Echt?
Und das ist ja so. Also wenn man möchte, dass der Podcast auf Spotify und iTunes läuft, muss man das dort speziell anmelden quasi. Und dann kriegt man dort einen Account, wo dieser Podcast eben ist. Und wenn ich auf meinen Account gehe, um zu gucken, funktioniert alles, kriege ich die Statistik automatisch angezeigt. Also
okay. Der
ist halt so aufgebaut, dann steht dann da, du hast so und so viele Zuhörerinnen im letzten Monat oder so gehabt, genau. Aber iTunes mag mich schon lange nicht mehr. Also ich freue mich immer, wenn es auf iTunes läuft. Aber einloggen kann ich mich gefühlt schon seit 1,5 Jahren nicht mehr so richtig. Die verändern ständig irgendwas und ich krieg's nie gebacken, mich dort richtig einzuloggen. Also da denke ich immer, scheint zu laufen. Es hat sich noch keiner beschwert von den iTunes-Leuten. Genau. Ja. Und Google gibt's nicht mehr. Google Podcasts eingestellt. Da war auch mal geil,
ich wusste gar nicht, dass es Google Podcasts gab.
Ja, und haben richtig viele drüber gehört über Google Podcasts. Und dann hatte ich mal zwei Monate, da bin ich wie gehackt worden. Da hat man meinen Podcast eingegeben und da kam dann von so einem Comedian ein Podcast. Den hatte ich dann angeschrieben und gesagt, hier, ich wollte dir das nur sagen. Und der wusste von nichts, hat gesagt, ich habe nichts verstellt und so. Ich kann das auch nicht sehen. Ja. Es hat 2 Monate gedauert, bis Google dann reagiert hat und das korrigiert hat quasi. Ja. Aber ja, das sind so die Kleinigkeiten. Aber es ist schön, wenn man dann von seinen Zuhörern, ich glaube, Birgit hatte mir das damals geschrieben, also schöne Grüße an Birgit. Hier, wenn ich deinen Podcast eingebe, kommt hier gerade sowas. Ich so, okay, ich hätte es sonst gar nicht gemerkt.
Ich bin auch immer total dankbar, wenn ich Feedback bekomme, wenn auch in meinem Shop irgendwas komisch ist oder irgendwie in einem YouTube-Video oder so. Also was ich jetzt noch nicht so lange mache, aber man kann das gar nicht alles irgendwie kontrollieren, ob alles immer gut läuft und so. Und es verändert sich ja auch schon mal was, wenn man dann irgendwie ein Update auf der Website hatte oder so. Und also ich kann nicht jeden Tag immer meinen Shop in jeder Kategorie durchschauen, ob da alles okay ist. Ich bin immer so dankbar über jede Art von Feedback.
Ich auch und vor allem über solche Meldungen hier. Ich habe, glaube ich, aus Versehen meinen Podcast stumm hochgeladen. Also habe ich die Stummschaltung offenbar nie rausgenommen. Schrieb mir eine, ja, er ist online, aber man hört nichts. Ich so, was? Dann bin ich selber drauf gegangen. Stimmt, man hört nichts. Wie es dann ist, man ist unterwegs, ich sage so, ja, ich kümmere mich heute Abend sofort drum und dann sehe ich, habe den stumm hochgeladen. Naja, so was passiert halt. Ne?
Ja.
Na gut, meine Liebe. Dann darf ich dir jetzt noch einen schönen Abend wünschen. Vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast heute. Und bis ganz bald, sage ich dann jetzt einfach. Auf all diesen Wollfesten. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia. Thank you.